herzlich willkommen zur 134. Folge vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben uns nach dem Saisonende ein bisschen Zeit gelassen, aber wir haben es jetzt auch endlich geschafft, uns alle zusammenzusetzen und wollen mal zusammen auf die zurückliegende Saison von Fortuna Düsseldorf blicken. Und ich glaube, wir freuen uns alle sehr, dass wir dann auch das in kompletter Runde machen werden. Das heißt, alle sind dabei. Hallo, Tim.
Ja, einen schönen guten Tag aus Berlin.
Hallo, Moritz.
Guten Abend.
Und hallo, Jan.
Hallo zusammen.
Auch von mir, von Lukas, noch ein herzliches Hallo in die Runde. Und vielleicht ist es ja wirklich eine ganz charmante Lösung, die wir da jetzt gefunden haben, dass wir quasi schon in so einer Phase, wo man so ein bisschen in so einer Zwischenwelt ist, zwischen dem Saisonende, aber eigentlich schon wieder viel mehr auf den baldigen Saisonstart im Kopf gepolt ist als Fan, da jetzt irgendwie noch mal so ein bisschen Luft holen konnten, innehalten konnten und vielleicht etwas besser noch in die Analyse gehen können. Und das wollen wir heute tun, auch wenn in zwei Wochen, glaube ich, die Fortuna sogar wieder mit dem Training anfangen wird. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Wie frisch sind denn eure Erinnerungen noch an das letzte Spiel der Saison, was wir noch gar nicht besprochen haben? Das 3:0 beim 1. FC Kaiserslautern. Jan, hast du da noch besonders viel drüber nachgedacht in den letzten Wochen?
Überraschenderweise nicht. Das hätte, wie im Gegensatz zu vielen anderen wahrscheinlich, ein lauer Sommerkick mit so schönen Dingen, die irgendwie auch die Saison mit so einem Schleifchen versehen. Also David Kownacki trifft zweimal, das passt ja auch zu dieser Saison. Unter anderem auch nach einer Vorlage von Felix Klaus, der schön von Schinter Appelkamp eingesetzt wird. Das sind so Dinge, wo man sich denkt, ja, gerade die ersten beiden Abläufe, bevor dann halt der Kownacki abschließt, das möchte man ja auch vielleicht rübernehmen in die neue Saison. In dem Sinne ist dieses letzte Spiel in Kaiserslautern auch noch einmal, dafür ein Vorausblick vielleicht auch. Dann Rufen Hennings wird eingewechselt, liefert die Vorlage für Daniel Ginczek, der dann auch mal wieder trifft. Also in diesem Sinne, ja, da ist vielleicht ein bisschen die alte Saison drin, aber auch die Hoffnung auf was Neues in der neuen Saison. Und die Lücken, die dann auch zu schließen sein werden oder die dann auch vielleicht auch nicht zu schließen sind in der Person von Rufen Hennings, das ist sicherlich auch präsent gewesen bei dem Spiel.
Ja, nicht zuletzt deswegen auch, weil er ja irgendwie noch mal kurz ins Bild kam, als er Jean Zimmer in den Arm genommen hat, der relativ früh vom Platz geflogen ist. Ich glaube, spätestens in dem Augenblick war ja irgendwie auch klar, wo es dann mit diesem Spiel hingeht. Dass dann eine Mannschaft wie Kaiserslautern an einem 34. Spieltag, wo es wirklich um gar nichts mehr geht, dann vielleicht nicht mehr sich halt sagt, boah, wir rennen jetzt hier mit 10 Mann für den einen Mann, der vom Platz geflogen ist, einfach noch mit und kämpfen uns irgendwie noch hier koste es, was es wolle, irgendwie in dieses Spiel rein, sondern wir machen halt irgendwie hinten dicht, verteidigen das irgendwie einigermaßen annehmlich und halten uns dann hier relativ schadlos. Ich glaube, das war irgendwie ein bisschen abzusehen und so ist es dann auch gekommen und dann war es, genau wie du gesagt hast, echt ein angenehmer Sommerkick. Ich glaube, eine sehr schöne Reise für die Fortuna, die dann ja irgendwie auch noch an diesem Tag halt nach Kaiserslautern gefahren sind und irgendwie ein runder Abschluss für diese Saison. Ich weiß nicht, Moritz, hast du noch irgendwelche Takes zu dem Spiel? Erinnerst du dich noch an irgendwas, was wir jetzt vielleicht noch nicht genannt haben?
Na, zu David Kownacki kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Da gab es auf jeden Fall auch neben den Toren doch ein bisschen interessante Aspekte noch. Und so generell ist das für mich persönlich wichtig gewesen, dass wir mit einem Sieg in die Sommerpause gehen. Und nach diesen zwei Unentschieden am Ende war es irgendwie noch ein bisschen versöhnlich. Und man hat sich ja auch noch auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben mit, jetzt möchte ich nicht lügen, einem Tor mehr in der Tordifferenz oder einem Tor mehr geschossen, also dann auch dadurch Tordifferenz.
Ein Tor besser.
War es ja ein Tor besser als der FC St. Pauli. Ja, und ich glaube, da ging es dann auch nochmal um Geld und es ist ja auch trotzdem auch schön, einfach auf dem vierten und nicht auf dem sechsten Platz oder fünften Platz der Tabelle zu landen. Wie sagte das, glaube ich, oh, jetzt komme ich ins Schwimmen, Tune oder Alofs, wir sind die Ersten vom Rest geworden.
Ja, tatsächlich ist es, kommen wir dann ganz am Ende der Folge dazu, wenn wir über die neue Saison reden, natürlich auch so ein Finger zeigt, da man sich ja immer bestrebt ist zu verbessern. Ja, verdammt, jetzt muss man nächstes Jahr ja tatsächlich die Aufstiegsränge angreifen. Ja.
Allerdings sieht es ja dann auch wirklich gar nicht so schlecht aus, muss man sagen, weil ich glaube, die 58 Punkte, die man geholt hat, die haben ja schon durchaus das ein oder andere Mal zumindest für die Relegation gereicht zuletzt. Der HSV müsste das ja auch sehr bitter erfahren mit den 66 Punkten, dass das nicht zum Aufstieg gereicht hat. Aber ich glaube, wenn man auf diese 58 Punkte jetzt in der nächsten Saison noch ein bisschen was drauflegt, so, dann sollte man ja auf jeden Fall vielleicht noch durchaus etwas aktiver in diesen Kampf um die ersten drei Plätze eingreifen können.
Ja, das muss man doch erstmal schaffen. Aber das ist vielleicht ein Thema für in 3 Stunden.
Absolut. Und ja, wer halt dabei leider nicht mehr mithelfen wird können, wir haben ihn jetzt eben auch schon mehrmals kurz angerissen, ist Ruven Hennings. Dass er geht, war klar. Und er hat dann, glaube ich, auch ziemlich direkt nach Beendigung der Saison seinen neuen Verein verkündet. Er geht zum SV Sandhausen. Tim, was denkst du denn dazu? Hat dich das überrascht, dass er zu diesem Verein geht, dass er überhaupt in die dritte Liga geht?
Ja, tatsächlich habe ich das irgendwie erwartet, dass es ein ambitionierter Drittligist oder ein gerade aufgestiegener Neu-Zweitligist wird, so um den Dreh herum. Ich bin sehr froh, dass es jetzt kein aufgestiegener neuer Zweitligist geworden ist, weil dann hätte man die Gefahr, dass Ruven nächstes Jahr in der Arena gegen uns irgendwie 1-2 Tore reinmacht. Und das hat ein sehr, sehr schöner letzter Gruß in die Kurve. Ich gehe zu einem ambitionierten Drittligist. Da kann ich euch höchstens im DFB-Pokal über den Weg laufen und finde tatsächlich, man muss jetzt ein bisschen verfolgen, was bei Sandhausen passiert, weil ich natürlich den Weg von Ruven Hennings weiter sehr intensiv verfolgen möchte. Ich weiß nicht so genau, ob die jetzt noch eine komplett neue Mannschaft um ihn herum aufbauen müssen.
Machen sie gerade schon.
Ja,
die machen ziemlich, grade, die ne? haben schon ja. ziemlich gute Transfers ja. gemacht, sage ich mal aus ja. der Entfernung. Also vielleicht haben sie ihm auch gesagt, wir wollen oben angreifen, sei Teil des Projekts.
Ja, es wäre ja schön, wenn er dann mit noch mehr Aufstiegserfahrung zur Fortuna zurückkehrt, als er eh schon in sich vereint.
Tim, es gibt schon auch noch ein zweites Szenario, in dem sich in der kommenden Saison Fortuna und Sandhausen.
Also nein.
Ja, nur sagen, ja, also es geht noch schlimmer, als wenn Osnabrück, also ich hätte mir ja Ruven Hennings gerne bei Osnabrück gewünscht. Aber es geht noch schlimmer, als Ruven Hennings schießt es den Ausgleichstreffer für Osnabrück gegen die Fortuna. Ginge jetzt in dem Szenario noch eine Runde schlimmer.
Ja, den Teufel wollen wir jetzt mal lieber nicht an den Wand malen.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich glaube, dass wir alle es aus Düsseldorf in der nächsten Saison mit so einem halben Auge immer irgendwie mit den Sandhäusern halten werden. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich glaube, gerade auch hier im Podcast haben wir ja auch so eine mini-kleine Sympathie für die Sandhäuser. Zumindest war die so ein bisschen im Keimen begriffen, glaube ich. Jetzt kann man da wahrscheinlich schon drüber reden, dass sie wirklich da ist. Und vielleicht gibt es ja auch einfach das Szenario, dass dann in 2 Jahren Ruven halt wirklich nochmal mit Sandhausen in dem Ligaspiel bei Düsseldorf aufläuft. Ich glaube, im Gegensatz zu Tim ist es für mich kein Horrorszenario. Ich fände das ganz großartig.
Und so ich freue mich darauf, wie damals die Geschichten über Ranislav Jovanovic bei Sandhausen, wenn wir ja dann vielleicht auch über den Moritz, der hier auch mal im Podcast war, lustige Schwenke aus dem Leben des Ruven Hennings beim SV Sandhausen erfahren können.
Aus der Nachbarschaft quasi.
Ja, es gibt ja so einige Spieler, die beide Vereine dann noch verbinden. Mir fällt da sofort zum Beispiel Thomas Pledel ein, der ja auch beide Trikots getragen hat. Von daher schauen wir mal.
Ja, bevor wir jetzt hier anfangen, Thomas Pledel zu googeln und zu schauen, was der gerade so macht, würde ich sagen, wünschen wir hier nochmal Rune Hennings und dem SV Sandhausen alles Gute für die nächste Saison und ja, machen dann dieses Thema vorerst irgendwie auch mal zu. Ja, worüber müssen wir sonst noch so reden? Was ist denn noch so vorgefallen, was wir hier vielleicht irgendwie erst noch abarbeiten müssen? Was wir, glaube ich, gar nicht besprochen haben bisher hier im Podcast, ist die Entscheidung der DFL-Versammlung gewesen darüber, ob man einen Investor, einen externen Investor in die DFL lässt, was letztendlich abgelehnt wurde. Also ich glaube, wer sich da irgendwie näher mit informieren möchte, dem würde ich jetzt zum Beispiel den Rasenfunk, die Rasenfunksendung dazu empfehlen, weil das wirklich ja, sehr gut und sehr detailliert irgendwie auf die verschiedenen Punkte eingeht. Also Rasenfunk kann man sowieso immer empfehlen, finde ich. Ja, da gibt es auch genug, was man dazu lesen kann. Was, glaube ich, für uns jetzt irgendwie erstmal sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Fortuna vielleicht da doch etwas überraschend oder eben auch nicht dafür gestimmt hat.
Ja, man muss da genauer sagen, wofür sie dafür gestimmt hat. Ja, sie hat nicht für den dafür gestimmt, den Investor jetzt ins Boot zu holen, sondern diesen Prozess, der da dahin führen könnte, dass man einen Investor hineinholt, weiterzuführen. Also diese Entscheidung, wo dann ja das gestoppt worden ist und wo die Fortuna dafür plädiert hätte, das weiterzugehen, da ging es ja erstmal darum, diesen Prozess weiterzuführen. Es war keine Ja-Nein-Entscheidung gegen den Investor an diesem Tag, sondern eine für den Prozess, der dahin führen könnte. Und einige Kritiker sagen, naja, wenn man diesen Prozess bis dahin geht, dann wird man auch, dann wird es auch dazu kommen, dass ein Investor einsteigen wird. Aber das war ja die delikate Situation, denn in der Absprache mit dem Aufsichtsrat haben ja die beiden Vorstandsmitglieder, die dann nach war das in Frankfurt oder dahin gefahren sind, Jobst und Hovemann, haben ja gesagt, dass man auf jeden Fall gegen den Investor sein würde. Oder wie war da genau die Absprache? Kann man das nochmal rekapitulieren?
Also ich glaube, man hat vom Aufsichtsrat ganz klar irgendwie die Empfehlung bekommen, dass man dagegen stimmen soll, hat dann gesagt, dass man sich auch daran halten wird, hat sich dann aber letztendlich dann irgendwie kurzfristig dagegen entschieden und dann eben doch für diese Weiterführung der Gespräche gestimmt. Und das, glaube ich, hat dann natürlich schon irgendwie auch für ziemlich, ja, das ein oder andere böse Blut quasi in diesem Verhältnis gesorgt, was man auch mal schauen muss, wohin sich das entwickelt und vor allen Dingen halt irgendwie auch einfach zu so einer Art Vertrauensbruch, oder? Also ich glaube, wenn wir jetzt alleine mal irgendwie auch nur auf Fortuna für alle irgendwie blicken, da wird ja auch gerade irgendwie zum Beispiel sehr, sehr viel versprochen von der Vereinsführung. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich halt genau weiß, was ich halt von Versprechungen von einem Alexander Jups zum Beispiel zu halten habe in Zukunft. Und das kommt ja ehrlicherweise auch jetzt nicht komplett überraschend.
Ja, also da kann man nochmal auf diesen Tag zurückgucken, was da eigentlich passiert ist. Also dieses Ganze, da lohnt sich dieser Rasenfunkbeitrag tatsächlich sehr, weil der einerseits inhaltlich wiedergibt, worum es eigentlich ging, wo man sich halt permanent an den Kopf fasst und sich denkt, das kann ja nicht sein, dass es halt ernsthaft die Überlegung war, so das mit dem Investorengeld, das hätte man dann damit gemacht. Und das andere war dieses merkwürdige Gebaren und die ganz bescheidene Kommunikation der DFL an den Tagen, wo das entschieden worden ist. Also es gab ja kurz bevor dann diese Abstimmung fiel, nochmal eine Änderung dessen, worüber man abstimmen würde, was natürlich für Vereine wie Fortuna Düsseldorf oder die Vertreter eigentlich eine gewisse Bredouille bringen könnte, weil man die Absprache, die man zum Beispiel im Aufsichtsrat geführt hat, ja noch über einen ganz anderen Beschluss gefasst hatte. Das ist ja so ein bisschen die Argumentation quasi derjenigen, die da jetzt dafür gestimmt haben, dass man ja diesen Prozess nicht hätte aufhalten wollen und in diesem zweiten, dieser neuen Vorlage, die dann kam, ja einige Punkte der Kritikerseite auch schon aufgenommen worden sind. Ehrlicherweise muss man halt sagen, wenn man nicht mehr die Gelegenheit hat, Rücksprache zu halten, weil die DFL das so kurzfristig macht, was außerordentlich unseriös ist, dann ist halt die Aufgabe von Jobst und Hovemann eigentlich, sich zu enthalten, wenn man da unsicher ist. Man kann auch natürlich sagen, wir sagen nein, Aber zumindest kann man sich ja enthalten, das haben ja einige Vereine auch gemacht. Also das muss man ja auch nochmal sagen, dieses Ja war jetzt nicht zwischen Ja und Nein, sondern es hätte auch eine dritte Option gegeben, die halt irgendwie elegant sein konnte. Und diese dritte Option, dass das Vereine gemacht haben, sich zu enthalten, war auch ausschlaggebend dafür, dass es abgelehnt worden ist, weil nämlich dann die Nein-Stimmen eben die Zweidrittelmehrheit, die es gebraucht hat, irgendwie verhindert haben. Die dafür hätte sein müssen. Ja? Also die Fortuna hat quasi sich beteiligt an dem Prozess und alle andere Vereine haben entweder mit Nein gestimmt, um sich direkt dagegen zu sprechen, oder haben sich enthalten, was eben auch verhindert hat, dass es diese Zweidrittelmehrheit für Ja gab.
Ich muss auch sagen, dass mich wirklich mal extrem interessiert hätte, mit welcher Argumentation man halt wirklich dann irgendwie auch dafür sich entschieden hat, diesen Prozess weiter zu verfolgen von Fortuna-Seite her, also was man sich halt wirklich konkret dafür versprochen hat, weil was sich die Top-Vereine in der ersten Bundesliga davon versprechen oder halt auch die eine bisschen mehr schon als eine Handvoll Vereine in der ersten Bundesliga, das kann ich auf jeden Fall verstehen, so, die hätten da wirklich wahrscheinlich relativ viel von gehabt. Jetzt vielleicht nicht aus Fansicht, aber sicherlich aus Sicht der handelnden Personen dort. Aber als Zweitligist, also dazu noch, ein Zweitligist von, ja, mit der Marke irgendwie schlafender Riese, wie jetzt zum Beispiel irgendwie der HSV, wo man halt sagen kann, okay, wenn man irgendwie dann endlich mal wieder in die erste Liga schafft, dann könnte man irgendwie auch mit der ein oder anderen Weichenstellung relativ schnell wieder irgendwie so im Kampf ums europäische Geschäft irgendwie mit dabei sein, theoretisch, falls man sich das einreden wollen würde. Da ist man ja irgendwie als Fortuna Düsseldorf nicht, da ist man längst nicht und da weiß ich auch nicht, ob man da irgendwie mal hinkommen wird. Also deswegen verstehe ich wirklich nicht, was man sich davon halt irgendwie versprochen hat.
Zugespitzt kannst du das doch gegebenenfalls relativ schnelles Geld für relativ schnell erste Liga spielen.
Ja, aber das Geld kriegen die anderen ja auch.
Ja, genau.
Ja, aber ja, natürlich haben die anderen das auch. Ich glaube, dass das der Gedanke dahinter ist und dass die Fortuna, wenn sie in die erste Liga aufsteigt, auch mit diesem ganzen Fortuna für alle Ding nochmal deutlich höhere Beträge von den Sponsoren kriegt, plus mehr Sponsorengeld und so weiter. Also es gibt schon ein sehr großes Interesse, bald aufzusteigen.
Ja, das ist aber natürlich, das ist aber, glaube ich, also erstmal so, um so viel Geld ging es gar nicht. Das fand ich nämlich in diesem Rasenfunkbeitrag ganz gut, dass sie es mal aufgedröselt haben, wie viel Geld das dann ist. Und wenn man sich so überlegt, was andere Vereine, die jetzt abgestiegen sind, Hertha BSC, für Geld gemacht haben, wie die das verbrannt haben, dann weiß man halt, wie schnell solches Geld auch wieder weg ist und wie viel das eigentlich wert ist. Es gibt halt einen Grund, warum diese Zweitligisten, warum die Gegenstimmen halt aus der zweiten Liga kamen, weil die am wenigsten davon profitieren. Ich glaube aber, dass es da gar nicht allein ums Geld geht. Sondern man muss nur überlegen, wie die reagiert haben, die Großkopferten, vor allem Aki Watzke. Ja, da geht es klar darum, das System so zu laufen zu halten und mit den Großen abzustimmen. Ja, also jeder, der in diesem System halt ist und halt operiert, weiß halt, dass es ein Risiko ist, sich mit ein paar Großen anzulegen. Und jemand wie Herr Jobst, und das ist ja auch ein Kritikpunkt, ist immer mit den Großen geschwommen. Ja, Clemens Tönnies war mal einer der Großen, der hat dann richtig verkackt, dann war er nicht mehr einer der Großen. Und das ist die Erfahrung von Jobst, ist, wenn man sich mit den Großen in dieser Liga gut stellt, dann wird man irgendwie einen Krümel vom Kuchen abbekommen. Das ist jetzt meine küchenpsychologische, und ich tue ihm da vielleicht auch Unrecht mit, das weiß ich, aber es ist meine küchenpsychologische Analyse, dieses, warum man da für Ja gestimmt hat und warum ich auch der Meinung bin, dass es eben keine Überraschung ist, und Lou hat es ja auch schon gesagt, dass es etwas ist, was man erahnen konnte, dass das von Jobst kommt. Und das ist also, es gibt, also ich finde halt für dieses ganze Investorenmodell, ich glaube, da sind wir einer Meinung, gibt es halt sehr viele gute Gegenargumente. Und die Pro-Argumente wirtschaftlicher Art sind gar nicht so überzeugend, finde ich, dass man da auch irgendwie, selbst wenn man da nicht Nostalgiker ist und irgendwie, keine Ahnung, Fußball gehört den Fans und was man auch immer da für Überzeugung hegt, das gibt auch irgendwie gute ökonomische Argumente zu sagen, das ist vielleicht nicht der Weg, den man gehen sollte. Aber naja.
Also ich glaube, Jan, trotzdem, ich muss noch mal kurz drauf beharren, ich glaube, die Fortuna sieht sich innerhalb der nächsten wenigen Jahre in der ersten Liga und guckt dann mal, wie das alles weiterläuft und mit höheren Sponsorenverträgen und so. Und ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt für immer Zweitligist sind, ist das natürlich auf Dauer Kacke, aber sind wir ja nicht. Und deswegen hat man auch ein Interesse vielleicht daran, einen kürzerfristigen Geldfluss reinzubekommen, weil man sich selbst für größere Ziele bestimmt sieht.
Ja, ich meine, dafür da hast du wahrscheinlich auch nicht unrecht. Ich meine, Fortuna für alle ist ja auch ein... ich meine, was Luke immer sagt hat mit diesem schlafenden Riesen, ich glaube, in Düsseldorf sehen einige sich schon immer noch als den schlafenden Riesen. Auch wenn natürlich Fortuna für alle nicht nur eine Antwort darauf ist, sondern halt eben auch andere Überlegungen nach, ne, nach schrumpfenden Märkten und so beinhaltet. Aber ja, das kannst du natürlich sagen. Da wird natürlich groß gedacht und irgendwie auch größer probiert Richtung erste Liga. Das stimmt. Da kann ich dir schlecht widersprechen, ja.
Ja, ich glaube, so oder so kann man auf jeden Fall zumindest aus unserer Fansicht sagen, dass man sehr glücklich damit sein kann, dass das erstmal abgeschmettert worden ist, auch wenn da jetzt ja anscheinend aus der Richtung der Großen gewisse Konsequenzen für angekündigt werden, hat Aki Jewitschke relativ eindrucksvoll nochmal angedroht. Also das ist, glaube ich, auch ein Zitat, das uns vielleicht noch ein bisschen länger begleiten wird, irgendwie im deutschen Fußball. Das wird man, glaube ich, immer mal wieder ganz gerne rausholen. Je nachdem, in welcher Richtung es halt irgendwie im Fußball laufen wird, ist ja eigentlich ganz egal. Aber ich glaube, diese Pressekonferenz wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen bleiben.
Ich glaube, wenn Aki Watzke das Wort Solidarität benutzt, stirbt irgendwo ein Kind des Arbeiterkinderchores, glaube ich. Aber gut, jetzt wird es ein bisschen düster, gehen wir weiter.
Ja, und da würde ich sagen, kommen wir vielleicht zu ein paar erfreulichen Sachen und gehen wieder ein bisschen mehr auf die abgelaufene Saison hin. Bevor wir jetzt aber uns wirklich nochmal mit dem Rückblick beschäftigen, würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz zumindest auf unsere Tipkick-Saison, oder?
Ja, und da bin ich dann nämlich schon wieder nicht mehr bei dir, Lou, weil so erfreulich ist das nur für manche gewesen.
Für uns fiel hier auf jeden Fall nicht wirklich. Also wenn man es hier mal so grob überschlägt, ich glaube, so weiß ich nicht, 50 Leute haben irgendwie aktiv mitgemacht. Und wenn es dann letztendlich keiner von uns nicht mal in die Top 10 schafft, so, das ist schon enttäuschend.
Ja, es ist doch erstmal positiv hervorzuheben, dass 40 bis 50 unserer Hörer regelmäßig weitergetippt haben und nicht aufgegeben haben und bis zum Ende dabei waren. Und das finde ich einfach schön.
Ja, auch absolut, wenn man natürlich einen strahlenden Sieger gibt.
Den wir aber hier mit Schweigen.
Euch verschweigen. Keiner von uns ist.
Wer möchte denn die Ehrung hier vollziehen?
Soll ich das machen? Ja, dann mach du es.
Ja, dann gratulieren wir natürlich OWL Fortuna ganz, ganz herzlich zu seinem wirklich dominanten Sieg, könnte man schon sagen, der nicht nur gut getippt hat, sondern mit den Bonusfragen seine gute Performance in der Saison auch noch abgesichert hat, könnte man sagen. Auf Platz 2 Hansi F95 und dann Mertha Hens auf 3. Ein sehr solides und gutes Treppchen, möchte ich sagen.
Und um
ja, uns herzlichen hier Glückwunsch. Noch ein bisschen,
ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Tatsächlich hoffe ich, dass alle, die dieses Jahr bis zum Ende dabei waren, nächstes Jahr aufs Neue angreifen und dass eine neue, enge, spannende Saison wird. Ich muss sagen, ich möchte ganz selbstverliebt noch hervorheben, dass ich tatsächlich die meisten Spieltagssiege eingefahren habe. Und dass ich nächstes Jahr natürlich um den Sieg mitkämpfen möchte, wenn ich dann wieder komplett die Saison aus Deutschland verfolge, dann greife ich neu an.
Bist doch der Beste von uns gewesen, oder?
Ja, aber Platz 15 als Bester ist halt schon eine sehr negative Performance.
Ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen an der Konstanz gearbeitet werden. An wenigen Tagen absolute Weltklasse, aber quasi der Out-Hanaka des Tipkicks.
Ja, aber ja, tatsächlich Welten entfernt von einem höchst verdienten Sieger. Herzlichen Glückwunsch nach OWL. Das ist, glaube ich, Ostwestfalen-Lippe, richtig?
Ja. Also lieber OWL Fortuna. Es gibt natürlich wie immer einen kleinen Preis für dich. Vielleicht könntest du dich diesbezüglich bei uns melden. Du kannst uns eine Mail schreiben, exil@fortuna-podcast.de oder uns bei Twitter schreiben.
Jetzt kommen und ganz viele OWL-Fortunen.
Ja gut, und dann vielleicht haben wir irgendeine Einsicht, wodurch wir sicher sagen können, dass... Ja,
das sollten wir jetzt auf jeden Fall hier besprechen. Wir werden einen Weg finden.
Das haben wir bisher wir werden einen Weg finden.
Ja. Sehr gut. Also ich würde sagen, auf nächstes
ich
Jahr...
Möchte noch kurz, ich wollte noch kurz zu meiner Rolle in dem diesjährigen Kick-Tipp-Spiel sagen. Ich habe zwar auch immer mal ein paar Spiele ausgelassen, so auch den letzten Spieltag leider wieder, habe aber auch insgesamt sehr schlecht getippt und habe mir ein, wie heißt es, wenn es untenrum ist, ein Fuß-an-Fuß-Rennen mit diversen Leuten um die rote Laterne geliefert und bin, glaube ich, von den regelmäßig Tippenden sowas wie Vorletzter oder Vorvorletzter geworden.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, genau wie bei uns allen. Also ich glaube, wir müssen da schon auch irgendwie Besserung geloben, dass da in der nächsten Saison diese Podcast-Runde hier nicht so ein ganz so trauriges Bild insgesamt abgibt.
Da muss man einfach ein paar mehr Spiele von Fürth und so gucken, damit man besser tippen kann.
Unbedingt, das sollte man sowieso eigentlich jedes Wochenende tun. Okay, ich würde sagen... mit dem Tippkick war es das dann auch. Das können wir zumachen für die Saison. Was wir aber nicht zumachen können, ist die Saison ganz im Allgemeinen, sondern da müssen wir jetzt letztendlich dann nochmal drüber sprechen, müssen irgendwie nochmal zurückschauen, weil nur dann kann man abschließen und sich mit Neuem beschäftigen.
So sieht's aus.
Ja, ich glaube, am besten fangen wir vielleicht sogar mit... mit dem Blick auf unsere Saisonvorschau-Sendung an. Ich meine, wir haben da ja, glaube ich, oft genug drüber gewitzelt, dass wir die es hätte eine gute Saison werden können genannt haben. Haben wir da jetzt am Ende am Ende recht gehabt, ja oder nein?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also es hätte eine noch bessere Saison werden können, würde ich schon sagen. Aber letztendlich, so negativ, wie wir es damals besprochen haben, war die Saison jetzt auch nicht. Das lag natürlich an David Kownacki, der überperformt hat. Das habe ich vor der Saison nicht für möglich gehalten. Aber wenn man sich anguckt, auf welchen Tabellenplätzen die Fortuna über die gesamte Saison zu finden war, dann war es tatsächlich nur an einem Spieltag, der 9. Spieltag, also schlechter, als ich im Tippspiel die Fortuna eingeschätzt habe. Und ansonsten kontinuierlich besser, als ich die Saisonplatzierung eingeschätzt habe. Und von daher war es eine bessere Saison, als ich erwartet habe.
Interessanterweise war man aber auch wirklich nur einen einzigen Spieltag auf einem der ersten drei Plätze und das war am 3. Spieltag, was glaube ich auch ziemlich genau zeigt, wie diese Saison eigentlich verlaufen ist. Ne? Irgendwie man ist irgendwie ziemlich gut reingekommen, hat dann aber eigentlich immer dann, wenn es mal wirklich wichtig wurde, wenn man wirklich mal wieder diese Lücke schließen konnte, wieder abreißen lassen, hat sich dann irgendwie wieder so ein bisschen rangekämpft, hat dann wieder neu abreißen lassen, hat sich dann wieder neu rangekämpft und dann war es einfach irgendwann zu spät.
Ich glaube halt, dass Tim das Sternchen an der Saison schon genannt hat, weil, ich meine, als wir diese Vorschau gemacht haben, da waren ja, ich glaube, Michael Kabownik noch nicht da und Jorrit Henriks.
Henriks nicht, ja.
Ja, und die waren ja schon nicht so unwichtig in der Saison, würde ich sagen, aber also der Pessimismus kam ja eben auch daher, dass man halt nicht wusste genau, wer jetzt den David Kownacki geben sollen würde, den er dann gegeben hat. Und das ist ja auch nach wie vor irgendwie den großen Vorwurf, den man vielleicht auch den Verantwortlichen machen kann, dass das denen halt in den Schoß gefallen ist, dass damit nicht zu rechnen war und dass aber halt mit anderen Dingen schon zu rechnen war, nämlich halt einer Daniel Ginczek-Verletzung, einer langfristigen und halt, dass man halt Außenstürmer braucht, um halt konstant gute Leistung zu bringen, über 34 Spieltage. Und da kann man ja gerade in der Anfangszeit, bis sich dann halt irgendwie Emma Ioa halt quasi bereit erklärt hat, einen konstanten Linken zu geben, aber halt auch, da können wir darüber noch reden, auch mit einfach anders, den diese Rolle auch anders ausgefüllt hat, vielleicht als das jetzt ein klassischer linker Außenstürmer machen würde. Bis dahin war das Spiel der Fortuna davon ja aber auch geprägt, dass das gefehlt hat. Und das war ja absehbar und klar von Anfang an, dass das ein Problem sein würde. Was natürlich bei der Bewertung der Saison auch eine Rolle spielt, ist, man ist halt zwar Vierter geworden quasi und dann kann man sagen, naja, knapp dran, aber so knapp dran war man ja gar nicht. Also die Mannschaften oben, die da drei gespielt haben, ja, Heidenheim, Darmstadt, die hatten halt auch einfach die konstanteste und die beste Saison. Die sind halt verdient aufgestiegen sportlich. Und der HSV hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt mit so HSV-Momenten. Und dieser 8-Punkte-Rückstand zwischen Platz 3 und Platz 4 gehört ja auch dazu, dass man sagt, naja, hätte man jetzt ernsthaft aufsteigen können? Ich würde sagen, naja, auch mit einem bisschen besseren Verlauf hätte man diese 8-Punkte-Lücke nicht komplett schließen können. Man hätte sie vielleicht ein bisschen schließen können, aber ob das dann halt ernsthaft um den Aufstieg, dafür waren die drei einfach zu weit weg.
Und ob man dann nicht auch Probleme mit dem VfB Stuttgart gehabt hätte, das ja, steht
das
mal
ist, auf einem
Blatt Papier.
Ja, ich finde sowieso, dass das irgendwie auch echt irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil man ja schon auch, glaube ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, immer das Gefühl hat, dass man sich bei Fortuna auch sehr stark darauf versteift hat, genau wie in der Rösler-Saison auch, irgendwie immer noch zu sagen, oh, wir schaffen noch diesen dritten Platz, was dann letztendlich aber eigentlich auch bedeutet, dass man da wahrscheinlich nochmal irgendwie so eine 10%ige Wahrscheinlichkeit hat, irgendwie gegen den Bundesligisten weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie da genau die Statistik ist, aber die Statistik der Zweitligisten ist auf jeden Fall wirklich nicht gut. Und wir wissen ja selber, dass die Fortuna, glaube ich, einer der zwei oder drei Bundesligisten ist, die das überhaupt, Zweitligisten überhaupt nur ist, die das mal irgendwann geschafft haben, damals gegen Hertha. Und ich glaube, wenn man sieht, also ich schaue immer sehr, sehr gerne auf diese Statistikseite 538, weil die, also 538 geschrieben, weil die, glaube ich, ein sehr, sehr renommiertes System dafür haben, irgendwie dann viele Millionen Fälle halt irgendwie immer auszurechnen, um dann Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Und da war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit von Fortuna aufzusteigen. Ich habe da sehr, sehr regelmäßig immer drauf geschaut. In der Rückrunde nie höher als 7 oder 8%, aber eigentlich spätestens nach den Heimspielen gegen Heidenheim und den HSV dann, glaube ich, irgendwie nie wieder über 4%. Also dementsprechend, glaube ich, kann man sehen, dass man einfach eigentlich auch sehr, sehr früh schon wirklich nur noch eine minimal rechnerische Chance irgendwie noch hatte, aber eben nicht wirklich viel mehr.
Ich glaube, wir hatten ja überlegt, dass wir jetzt irgendwie so am Anfang so in so Phasen herein überlegen und so. Und die Gründe, warum es dann vielleicht nicht gereicht hat oder warum es am Ende dann doch irgendwie ja, Platz 4 geworden ist, das liegt ja eben auch daran, wie andere Mannschaften performt haben. Also vieles, was halt dann eben dazu geführt hat, dass es nicht gereicht hat, ist halt ist noch im alten Jahr passiert, würde ich sagen, bevor es dann ja diese längere Pause gab mit dem Weltmeisterschaft in Katar, und vielleicht können wir da erstmal mit einsteigen.
Ja, würde ich auch sehr gerne, gerade weil ich finde, dass eigentlich dass die ersten 5 Spiele ja eigentlich schon eine ganz, ganz wichtige Phase sind. Vielleicht sogar eigentlich alle Spiele, die halt irgendwie noch stattgefunden haben, während die Transferphase noch lief, dann kann man noch das Heimspiel gegen Regensburg irgendwie mit reinnehmen. Das war Ende August. Ja, man startet halt irgendwie mit 2 Siegen irgendwie in die Saison, kommt dann auch im Pokal weiter und kommt dann eigentlich zu einem Schlüsselspiel und ehrlich gesagt zu dem Spiel am dritten Spieltag in Sankthausen, wo man mit 1-0 verliert. Das ist das Spiel, wo ich, glaube ich, am meisten sozusagen diese Saison irgendwie nachts wach gelegen habe und über dieses Spiel nachgedacht habe und mit Bauchkrummeln mich von einer Seite auf die andere gewandt habe und zur Decke gestarrt habe und so weiter, weil man ist eigentlich ganz gut in die Saison gestartet. nimmt vielleicht auch noch so ein bisschen was mit dem von dem Schwung aus der guten Rückrunde unter Tune mit. Und ja, hat aber dann eben schon auch noch die ein oder andere Lücke im Kader, die etwas später noch während im August ausgefüllt wird. Aber das große Problem ist, dass es dann halt zu diesem Kuss des Glücks eigentlich kommt, dass man mit dem Hintern zuerst, man weiß gar nicht, wie es einem passiert, in diesem Topf voll Gold mit den Kuba Piotrowski-Millionen halt stolpert. Man muss dieses Angebot eigentlich annehmen, weil es viel zu gut ist. Aber das reißt in dem Augenblick so eine große Lücke, dass man halt dann gegen Sandhausen mit einer Aufstellung spielen muss, die einfach nicht gut genug ist. Man entscheidet sich dann, glaube ich, für eine Dreierkette und für drei Spieler im zentralen Mittelfeld. Das ist einmal Ao Tanaka als alleiniger Sechser und vor ihm dann Shinta Appelkamp und Christopher Peterson als Achter. Ja. Und Sandhausen nutzt das eiskalt aus mit ihrer ganzen Abgezocktheit und spielen halt einen langen Ball nach dem anderen ins Mittelfeld und gehen dann in Zweikämpfe, köpfen da einen Ball nach dem anderen in Richtung eigene Stürmer, gehen immer voll auf den Körper. Und ja, da werden einfach diese Riesenlücken, die es im Kader der Fortuna gibt, schonungslos offengelegt. Und dadurch wird halt eben dieser Schwung, dieser positive Schwung, den man hatte, gebrochen. Man spielt danach gegen Greuther Fürth, die, glaube ich, bis die ihren Trainer wechseln, kaum irgendwas gewürfelt bekommen, zu Hause unentschieden, was im Nachhinein unglaublich ärgerlich ist. Und man spielt danach nochmal unentschieden bei Eintracht Braunschweig, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch weder ein Tor noch einen Punkt irgendwie hatten. Und ehrlich gesagt, glaube ich wirklich, dass man in diesen drei Spielen den Aufstieg verspielt hat, weil danach kommt dann nochmal mit Regensburg eine Mannschaft, die man komplett aus dem Stadion schießt. Und dann kommt eben diese Phase mit den ganzen Auswärtsspielen bei den direkten Konkurrenten, bei Heidenheim, bei Hamburg, bei Darmstadt und so weiter, die man alle verliert. Ich glaube, wenn man in diesen ersten fünf Spielen nicht nur zwei Punkte aus Sandhausen, Fürth und Braunschweig holt, sondern 9. Und das wäre wirklich möglich gewesen, glaube ich, wenn man einfach ein bisschen früher, vielleicht mit etwas weniger arrivierten Lösungen auf dem Transfermarkt aktiv geworden wäre, dann gehst du mit 15 Punkten aus den ersten 5 Spielen nach Hause. Und ich glaube, auf dieser Welle kannst du dann eigentlich durch den ganzen Rest der Saison reiten. Also ist natürlich irgendwie eine bisschen schwierige These, weiß ich auch. Aber ich sehe ehrlich gesagt die Fortuna dann die ganze Saison zumindest richtig mitmischen.
Also ich will das mal aufnehmen, was du sagst. Also diese ersten 5 Spiele in den Blick zu nehmen. Ja und nein. Ich glaube, das hat zum Beispiel was bei Sandhausen, dass du da bei deiner Analyse gehe ich schon mit. Das hat halt für diesen Zeitraum sehr individuelle Gründe, halt die Kadersituation zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, diese Kadersituation löst sich dann einfach in der gesamten, ich sage das jetzt mal Hinrunde und meine damit halt das Jahr 2022, ja, also bis zum 11.11.2022. Ich lese jetzt mal. Also die Kadersituation löst sich nicht mehr auf und Tune findet einfach noch nicht den Weg, den er dann in der Rückrunde findet. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Zahlen vor. Ja? Alle diese Zahlen sind Spiele aus dem Jahr 2022, also die Hinrunde nenne ich sie jetzt mal. 69, 64, 69, 60, 67, 63. Was beschreiben diese Zahlen? Das sind alles. Das ist der Ballbesitz der Fortuna in diesen Spielen, ja, die Fortuna alle verloren oder nicht gewonnen hat. Mhm. Also 69 ist Sandhausen, dann 64 Greuther Fürth, 69 Braunschweig, 60 Heidenheim, 67 Nürnberg, die Heimniederlage gegen Nürnberg und 63 die Heimniederlage gegen Kaiserslautern. Und dieses, also erstens hat die Fortuna in der Rückrunde geschafft, weniger den Ball zu haben, aber sie hat es dann auch geschafft, in Spielen, wo sie den Mehrballbesitz hatte, einfach ihr Spiel auch so ein bisschen durchzubringen. Und ich glaube, dass das, was Lou meint mit Konstanz oder halt irgendwie, man hat irgendwie den Kader zusammen und kann damit arbeiten, in die Saison reingehen, wo man zusammen gearbeitet hat und hat irgendwie ja, ein Selbstverständnis von sich selber und der Trainer weiß auch, wie es funktioniert und muss sich nicht erstmal finden oder zusammen mit dieser Mannschaft. Dafür stehen so ein bisschen diese Ballbesitz und der damit einhergehende Output, weil es gibt kein Spiel, das die Fortuna gewonnen hat, wo sie annähernd 60% Ballbesitz hatte. Ja, all die Spiele, wo die sie gewonnen hat, hatte sie unter 60% Ballbesitz und eigentlich auch weniger als 60% Ballbesitz.
In der ganzen Saison?
Nein, in der Hinrunde.
Ach so, ah ja, okay,
genau, es sorry. Nur um das Jahr 2022. Ja, ja. Und in der Rückrunde Magdeburg, ist das eben ein Unterschied.
Ja. Magdeburg, die abgestiegen sind, haben den meisten Ballbesitz in der Liga im Endeffekt gehabt. Ne?
Genau, die sind nicht abgestiegen.
Nein. Entschuldigung. Nein, die nicht
abgestiegen. Weiter von fern.
Ja. Aber was ich sagen will, ist halt, man sieht hier, glaube ich, gerade an dieser Ballbesitzstatistik und dieser Korrelation mit dem Ergebnissen einfach nur eine völlige Unwucht, die die Fortuna halt bis zur Pause nicht hinbekommen hat zu lösen. Ja, was macht sie eigentlich mit dem Ball? Wie kann sie selber das Spiel gestalten? Welchen Weg findet sie halt ins Tor quasi, ja, und mit einer Absicherung nach hinten. Dafür steht so ein bisschen das, weil natürlich die ganzen anderen Mannschaften, die können ja genau das in der zweiten Liga halt umschalten, darauf warten, dass die Ballbesitzmannschaft halt Fehler macht und dann wird das bestraft.
Ja, da kommen wir dann ja vielleicht irgendwie auch direkt schon irgendwie zu so einem Punkt und zu einer Frage, wo ich mich selber immer auch ein bisschen schlecht damit fühle, die überhaupt zu stellen. Aber letztendlich kommen wir ja da doch immer auch so ein bisschen aus. Und das ist die Frage, was ist Daniel Thun Fußball? Und da kommen wir immer mal irgendwie wieder in so eine Richtung, dass wir denken, ja, okay, vielleicht entwickelt sich da jetzt was, arbeitet halt generell irgendwie sehr viel mit einer Ausrichtung am Gegner. Aber was ich jetzt irgendwie nochmal extrem bemerkenswert fand und was mich irgendwie auch so ein bisschen in diesen Gedanken bestätigt hat, dass das irgendwie immer noch nicht so ganz so klar zu sehen ist, ist wieder der Rasenfunk gewesen. Auch da kann man wieder empfehlen, es gibt eine, glaube ich, knapp 3 Stunden lange Sendung vom Rasenfunk, wo man insgesamt nochmal auf die zweite Liga zurückblickt, auch wieder, ja, leider wieder etwas weniger lang auf die Fortuna als auf andere Vereine, was man vielleicht auch verstehen kann in dieser Folge speziell, weil die Fortuna nicht so ein großer Protagonist der Saison gewesen ist wie andere Vereine, also zumindest von außen betrachtet ist das so, aus unserer Sicht natürlich nicht. Und da hatte Max Jakob Ost mal wieder irgendwie 3 wirklich extrem kompetente Gesprächspartner zu Gast. Und als sie über die Fortuna geredet haben, ist ihnen dann, glaube ich, so im Gespräch irgendwie allen aufgefallen, dass die Fortuna für sie das einzige Spitzenteam ist, wo sie nicht genau wissen, wie die Fortuna normalerweise versucht, zum Torerfolg zu kommen. Also alle Mannschaften unter den ersten 6, 7 Vereinen haben eine klare Spielweise, ein klares offensives Konzept. Das ist quasi der Plan A, das ist der Plan B und so weiter. Und die Fortuna macht halt irgendwie von allem so ein bisschen, und keiner konnte da genau irgendwas sagen, was man mit der Fortuna eigentlich vom Spielkonzept her verbindet. Und ich glaube, das haben wir ja schon auch irgendwie immer mal wieder aufgegriffen, aber es hat mir irgendwie echt nochmal gut getan, das irgendwie auch nochmal irgendwie von anderer Seite zu hören.
Da möchte ich tatsächlich einhaken und sagen, ja, vom Gefühl her habe ich dasselbe Gefühl, was ihr artikuliert habt, dass irgendwie zwischen der Hin- und der Rückrunde doch noch ein Unterschied ist. Allerdings, ich kann nicht sagen, was in der Rückrunde so die Fortuna-DNA war, der Fortuna-Fußball. Und ich würde auch mal sagen, unabhängig von den ersten 5 Spielen, wo man gegen Sandhausen halt mit so einer quasi Umbruchself dann Punkte vergeben hat und halt auch noch kurz vor Ende der Hinrunde hat man auch nochmal so 3 Punkte abgegeben gegen Kaiserslautern, wo man sich fragt, what, wie war das jetzt möglich? Wenn man dieses Spiel gegen Sandhausen, sag ich mal, mit voller Kapelle schon fertig Kader gewonnen hätte und gegen Kaiserslautern das Spiel 1-0 gewonnen hätte, dann wäre da auch, sag ich rein statistisch, kein Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde gewesen. Dann hätte man in der Rückrunde genauso viele Punkte geholt wie in der Hinrunde. Deshalb, ich weiß, was ihr meint. Ich muss Fortuna einen anderen Selbstverständnis aufgetreten ist, aber am Ende hat es ja nicht zu mehr Punkten gereicht in der Rückrunde, wenn man jetzt diese 2 Spiele mal so für sich hinbiegt, wie es auch hätte laufen können.
Ja, aber in der Rückrunde ist es, also zum Beispiel in der Hinrunde gab es einfach so Niederlagen gegen Hannover, meine ich, oder gegen den HSV. Ja, das waren so klare Niederlagen, wo du sagst, ja, das ist halt einfach verloren. Von denen gab es ja nicht so viele in der Saison, aber die.
Paderborn gab es auch noch. Auch nicht.
Genau, die von gegen Paderborn. Okay, aber dann wird es halt knapper, ne? Also durch die Spiele. die dann bei der Fortuna zu Punktverlusten führen in der Rückrunde, sind halt auch wirklich ärgerlich gelaufen, wo man sagt, das hätte man halt einfach, das hätte nicht Not getan. Und ich würde halt sagen, natürlich liegt es daran, dass der Unterschied dann doch nicht so groß ist, dass man diesen nicht herausgefunden hat, was die Fortuna eigentlich für einen Offensivfußball spielen will, was ist Daniel Thun-Fußball. Aber was halt geholfen hat, war halt eine Konstanz. In der Hinrunde musste halt Thun erstmal damit klarkommen, dass man ihm keinen Außenspieler mehr zur Verfügung stellt, der irgendwie Kalet in der Reihe setzen kann. Felix Klaus war, weiß nicht, war angeschlagen, war auf jeden Fall nicht mehr nicht in der Topform in der Rückrunde war.
Ja, der war auch mal verletzt, ne?
Genau, ja, ja, auf der anderen Seite muss halt cool. Auch viel herum experimentiert. Und in der Rückrunde gab es da wenigstens Konstanz. Und Konstanz bringt dir halt in der zweiten Liga erstmal, verhindert zumindest die Niederlagen, würde ich jetzt mal sagen. Und das kann dazu führen, dass du eben dann vielleicht doch mehr Spiele gewinnst, als du unentschieden spielst. Dass es dazu nicht gekommen ist, dass man das. Da hat sicherlich auch Gründe, aber ich glaube, der große Unterschied zwischen der Hin- und der Rückrunde ist, dass die Fortuna in der Rückrunde es geschafft hat, irgendwie eine Konstanz in dem Mannschaftsgefüge herzubekommen. Ja? Und so klar zu sagen, okay, wie kompensieren wir eigentlich die diversen Ausfälle, die wir in der Hinrunde hatten? Erstmal keinen Außenstürmer, dann ist Daniel Ginczek, der dann wichtig wurde, weil man umgestellt hat, um über ihn dann quasi das Offensivspiel aufzurichten, ausgefallen. Gavori war irgendwann weg, über den wurde zwar viel geschimpft, aber der hat immerhin Flanken geschlagen, wie blöd. Ja? Und das ging dann auch weg. Also man musste ja eigentlich ohne die linke Seite, dass die linke Seite flankt, auskommen fast die ganze Saison, bis dann Nikola Gavori wieder da war, ja, weil nämlich auch Karbovnik ja keiner war, der da Flanken reingeschlagen hat, sondern der hat einfach seine Läufe benutzt, um da was aufzulösen auf der linken Seite. Und das sind ja so Aspekte.
Ab dem achten Spieltag waren halt auch Jolly de Weis und Hoffmann erstmal raus. Zimmermann ist ja auch später erst in die Saison gestartet. Und es kam dann natürlich, kamen immer mal auch wieder Leute zurück und andere verletzten sich dann wieder. Aber es ist ja schon auch zu erklären und zu einem gewissen Grad auch zu rechtfertigen oder entschuldigen, warum die Fortuna den Ball hat und nichts damit anfangen kann. Wir haben sehr wenig, also sehr selten zweimal hintereinander mit derselben Startelf gespielt, einfach weil es auch nicht ging. Ja. Neben den offen gebliebenen Planstellen oder denen, die sehr spät erst geschlossen wurden, sind halt auch einfach Leute ausgefallen, die dann aber, wenn sie spielfähig waren, auch wieder spielen mussten, weil sie die Besten auf dieser Position waren. Also Nikola Gavori zum Beispiel. Ich meine, da kann man darüber diskutieren, was mit Karbovnik ist und so, aber du hast ja nicht die Chance gehabt, wirklich Mechanismen, Automatismen einzustudieren. Und das entschuldigt vielleicht so ein bisschen dieses Ding, dass man nicht genau verstanden hat oder nicht genau gesehen hat, wie der Daniel Thun Fußball funktionieren soll, sondern dass man, also wir haben ja auch häufiger darüber geredet, häufig das Gefühl hat, und es ja auch so war, dass Daniel Thun den Gegner quasi gespiegelt hat, das gegnerische System gespiegelt hat und so Spiel zu Spiel immer viel auf den Gegner eingegangen ist, weil er dann eben das gerade zur Verfügung stehende Personal auf eine bestimmte Spielsituation einstellen konnte, statt langfristig einen Plan zu erarbeiten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall was, was halt Daniel Thun teilweise auf jeden Fall entlastet. Es entlastet aber nicht Weber und Alofs, weil Automatismen und Abläufe kann man natürlich während der Saison schwer irgendwie noch in eine Mannschaft bekommen. Da kann man halt irgendwie verfeinern. Aber diese Arbeit macht man am besten vorher. Und deswegen ist es natürlich am besten, wenn man einfach möglichst früh einen Kader zusammen hat. Und wenn man halt irgendwie nicht versucht, bis zum Ende halt irgendwie noch den allerbesten Spieler sonst irgendwo herzubekommen, sondern vielleicht irgendwie auch mal mit einer 1B- oder 1C-Lösung zufrieden ist, dann hat man halt einen Kader, wo man halt irgendwie auch Spieler mal besser gegeneinander austauschen kann. Wenn da jemand ausfällt, dann kann man halt früher arbeiten, kann früher die Abläufe reinbekommen. Ich meine, in 2 Wochen geht jetzt auch schon wieder die neue Saison los und es ist noch kein einziger Neuzugang da. Da reden wir natürlich später drüber. Aber genauso ist es ja letztes Jahr auch gewesen. Ne? Also es waren über 100 Spieler bereits verpflichtet, bevor Fortuna das erste Mal jemanden verpflichtet hat. Alle 17 anderen Vereine hatten Spieler verpflichtet, bevor die Fortuna angefangen hat, Spieler zu verpflichten. Und wenn du das halt anders machst, wie zum Beispiel Paderborn, die hatten 10 Spieler ablösefrei verpflichtet, bevor Fortuna den ersten geholt hat. 10. So, dann kannst du einfach viel früher diese Abläufe und Automatismen reinbekommen. Und dann ist es auch einfacher, mit Verletzungen umzugehen während der Saison, weil halt alle schon genau wissen, was ihre Aufgaben sind und nicht irgendwie in eine komplett neue Sache irgendwie reingeworfen werden. Natürlich feite ich das halt irgendwie auch nicht komplett davor, dass dich halt irgendwie Verletzungen zurückwerfen. Und ich glaube, man kann bei aller Kritik auf jeden Fall auch sagen, dass wenn die Fortuna mehr Glück bei den Verletzungen hat, dann spielt man wahrscheinlich wirklich bis ganz zum Ende um den Aufstieg mit. Und weil das schon, auch wenn ich das jetzt nicht perfekt mit irgendwelchen Daten unterlegen kann, ich habe sehr lange gesucht und nichts gefunden, aber das war auf jeden Fall eine Saison mit überdurchschnittlich viel Verletzungspech. Und das hat am Ende auf jeden Fall ganz viele Punkte gekostet, gerade im Herbst.
Ich kann zumindest nochmal anbringen, wie viele unterschiedliche Spieler die Mannschaften so eingesetzt haben, und das unterstützt auf jeden Fall so die These, wenn man eingespielt ist, seinen Kern Stammmannschaft hat, dann fluppt das auch. Nämlich die wenigsten eingesetzten Spieler während der gesamten letzten Saison hatte der erste FC Heidenheim, der dann auch Meister geworden ist mit 23. Darmstadt 98 hat am drittwenigsten unterschiedliche Spieler eingesetzt und ist noch mit aufgestiegen. Und Fortuna ist da mit 29 Spielern so im unteren Mittelfeld am meisten unterschiedliche Spieler eingesetzt und auch mit 3 Trainern. Die meisten Trainer hatte dann der erste FC Nürnberg. Da kann man dann ja auch sehen, das war nicht so, wie sie sich die Saison vorgestellt haben.
Was ich aber interessant finde noch, kurz zur Ergänzung, zur Winterpause war Fortuna in dieser Statistik führend, den meisten eingesetzten Spielern in der Hinrunde.
Ja, das entspricht ja genau dem, was ich hier vorher schon gesagt habe. Ich finde es gut, dass sie mich argumentativ hier stützt. Aber ja, zumindest ich glaube, das ist, ja.
Ja. Müssen wir denn über diese Verletzungen, also man spricht ja viel von Pech, aber selbst Daniel Thune hat ja jetzt auch in letzter Zeit nochmal gesagt, anscheinend läuft da was nicht so richtig gut. Neben diesen Rippenbrüchen, die dann da waren, da kann man ja wirklich nicht viel dran machen. Aber dass es eben doch sehr, sehr viele muskuläre Verletzungen gab. Vielleicht doch auch... Ja, also ich meine, Daniel Thune hat selber gesagt, vielleicht ist die Belastung dann zu hoch für die Spieler, auch im Training und so.
Da würde ich ja sagen, das ist ja auch Daniel Thunes Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist, wir sind da nicht nah genug dran, um das jetzt wirklich bewerten zu können, wie da die Zusammenarbeit zwischen dem Athletiktrainer der medizinischen Abteilung und Thune selber und was er da vielleicht für Versäumnisse oder auch nicht hat. Kann man halt beobachten, ob sich das weiter durchzieht. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist ja ein bisschen so Fischen in trüben Wasser.
Ja, aber erwähnen kann man es, finde ich schon. Ich meine, ich habe mal nachgezählt, es sind ohne Nana Ampoma, den habe ich mal rausgenommen, gab es 106 Spieltags, Verpassungen von Fortuna, die relevant im weiteren Sinne relevant für die Fortuna gewesen sind. Also ich habe, wie gesagt, keinen Vergleich leider, aber 106 Spieltagsausfälle bei der Fortuna.
Ich glaube, auf jeden Fall der Punkt, dass halt Darmstadt und Heidenheim halt irgendwie so weit oben in dieser Liste halt sind, der Mannschaften, die verletzungsfrei geblieben sind, das sagt halt wirklich irgendwie auch viel aus. Ich glaube, wenn die Fortuna ein vergleichbares Verletzungspech beziehungsweise Glück gehabt hätte, dann wäre man wahrscheinlich zumindest vor einer dieser beiden Mannschaften letztendlich dann doch gelandet, auch wenn die vielleicht irgendwie auch in anderen Bereichen irgendwie ein bisschen besser gearbeitet haben, aber es gehört halt eben auch diese Verletzungsfreiheit dazu. Und man hat ja auch, ja, dadurch, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler mit einer gewissen Historie geholt hat, ja auch so ein bisschen dazu beigetragen vielleicht, dass halt diese Ausfälle irgendwie letztendlich zum Tragen gekommen sind.
Wir legen euch da nochmal die Folge Beuteschema Kreuzbandriss auf. einem der letzten Jahre ans Herz.
Ja, auf jeden Fall, genau wie Jan, wie du es gesagt hast, man hat auf jeden Fall einfach in der Rückrunde viel, viel mehr Konstanz drin. Man verliert in der Hinrunde 7-mal, in der Rückrunde nur noch 3-mal. Und hat natürlich irgendwie auch, das hat natürlich auch unter anderem den Grund, dass man dann die ganzen dicken Brocken, die ganzen Konkurrenten größtenteils halt zu Hause hat,
ja,
und da halt irgendwie zumindest nicht mehr verliert. So, das sorgt natürlich irgendwie auch dafür. Man spielt halt viel, viel mehr unentschieden. In der Hinrunde spielt man halt wirklich nur am 4. und am 5. Spieltag unentschieden, diese beiden 2-2 gegen Fürth und Braunschweig, über die wir schon gesprochen haben. Sonst ist das irgendwie immer nur entweder Hü oder Hot quasi. Also das ist schon irgendwie auch nochmal ein großer Unterschied irgendwie zur Rückrunde dann letztendlich. Was ich aber ja immer noch extrem bemerkenswert finde, ist neben diesen Spitzenspielen, wo man ja letztendlich schon auch sagen muss, dass man da nicht so wirklich gut ausgesehen hat. Also auswärts hat man die ja eigentlich mehr oder weniger alle verloren, bis auf dann am Ende dieses 0-0 gegen St. Pauli. Und zu Hause gewinnt man halt irgendwie 2 Spiele, wo man wirklich extrem Glück gehabt hat gegen Darmstadt und gegen Paderborn, wo man eigentlich nicht die bessere Mannschaft war. Man gewinnt natürlich auch das Heimspiel gegen Pauli in der Hinrunde, aber die waren zu dem Zeitpunkt keine Spitzenmannschaft, das würde ich da auf jeden Fall rausrechnen. Man könnte nämlich dann durchaus eher noch die Spiele am 16. und 17. Spieltag gegen Hannover und Lautern dazu rechnen, die man halt irgendwie auch beide verliert. Das ist irgendwie auch letztendlich vielleicht irgendwie auch so ein zweiter extrem neuralgischer Punkt der Saison, oder? Ich weiß nicht, wenn wir uns da nochmal dran zurückerinnern, in was für einer guten Position die Fortuna eigentlich in diesen 16. Spieltag geht. Man ist auf Rang 6, aber eigentlich, oder nee, man ist auf Rang 5 sogar, aber in absoluter Schlagdistanz halt zu den Plätzen weiter vorne. Und ja, innerhalb von 3 Tagen verliert man dann halt eben einmal auswärts in Hannover und dann noch zu Hause gegen Lautern und hat dann eigentlich diese Punktelücke über den ganzen Rest der Saison nicht mehr schließen können. Ja. Was ich außerdem noch sehr spannend finde, ist, dass man ja bei aller Heimstärke, weil heimstark ist man, wie wir das ja unter Daniel Thun schon kennen, wieder gewesen. Man hat 11 von 17 Heimspielen gewonnen, ist da auf Platz 3 der Heimspieltabelle. Man hat es aber niemals geschafft, zwischen 2 gewonnenen Heimspielen auch das Auswärtsspiel zu gewinnen. Also Man hat immer mal wieder halt 2 Heimspiele am Stück gewonnen, das war gar kein Problem, aber wenn man das geschafft hat, hat man nie das Sandwich-Auswärtsspiel sozusagen gewinnen können. Generell hat man es nur einmal in der Saison geschafft, 3 Ligaspiele am Stück zu gewinnen, und das ist letztendlich, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach nie eine wirkliche Serie aufgebaut hat. Also das einzige Mal, dass man wirklich eine Serie hat, das ist lustigerweise da gewesen, als man diese 3 Auswärtsspiele am Stück hatte. Da zählt jetzt dann noch das DFB-Pokalspiel in Regensburg mit rein. Das kann man natürlich noch mit dazu nehmen. Wenn wir das jetzt aber ausblenden, sind es halt 2 Auswärtsspiele und ein Heimspiel gegen Karlsruhe, Kiel und Fürth Ende Oktober beziehungsweise Anfang November. Sonst hat man nie 3 Spiele am Stück gewonnen, und ich glaube, auch das sorgt letztendlich dafür, dass du halt einfach so eine Lücke nicht zubekommst, weil du einfach mal irgendwann so eine Serie starten musst.
Ja, um eine Lücke zuzubekommen, ja, aber da erinnere ich mich auch an die Vorschau auf die Rückrunde, wo ich euch das im Prinzip vorhergesagt habe, dass immer in dem Moment, wo man die Lücke schließen kann, man wahrscheinlich wieder ausrutschen wird. Aber die großen Serien waren in dieser zweiten Liga, zumindest was die 3 Aufsteiger angeht, auch einfach nicht der Fall, beziehungsweise die 3 vor uns platzierten. HSV hat es ja nicht geschafft. Ich habe mir das mal angeguckt, weil ich dachte, oh krass, nur 3-mal im Stück überhaupt über die Saison gewonnen. Ja, wie kann man denn dann überhaupt davon träumen, diese hohen Punktzahlen zu erreichen, die die Teams vor uns hatten? Aber auch Darmstadt und Heidenheim haben allerhöchstens 4 Spiele am Stück gewonnen. Und der HSV hat es mal geschafft, 5 Stück am Stück zu gewinnen.
Ja, aber auf jeden Fall, das wären ja schon mal Sachen, wo man sagen könnte, ja, wenn man das nächste Saison schafft, ist man auch mal wieder ein ganzes Stück weiter. Also das kann man, ja, kann sich ja vielleicht Daniel Thun und die Spieler und der Verein noch mal ins Notizbuch schreiben. Gerne mal viel Spiele in Folge gewinnen, genau. Das hilft auf jeden Fall.
Ja, ich finde, wenn man sich so diese ganzen Zahlen anguckt und so, und man sucht dann ja irgendwie nach Erklärungen, wenn man eine Vorbereitung auf so eine Sendung macht, wie lässt sich das erklären, was die Fortuna da für eine Saison gespielt hat? so spektakuläre Sachen findet man da eigentlich ja gar nicht. Das ist ja eine ziemlich unauffällige Saison. So in einem, man war halt irgendwie viertbeste Abwehr, viertbester Sturm, man ist auf Platz 4 gelandet, man viertbeste Passquote. Und bei all so diesen Dingen ist man da irgendwie so am Rum. Nicht dümpeln ist das falsche Wort, ne? Vierter ist ja immer noch Vierter, aber irgendwie passt das alles so ein bisschen da rein. Es ist alles sehr unspektakulär. Es gibt nur zwei Statistiken und wir machen ja hier eigentlich nur jetzt nur eine, wir machen eine Statistikfolge. Das könnte man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Finde ich interessant und das erklärt so ein bisschen, wie es die Fortuna ohne den ganz klaren Offensivplan zu haben, doch geschafft hat, irgendwie die viertmeisten Tore zu schießen. Und das ist eine Frage, die ich weiß nicht, ob ihr die beantworten könnt, ob das an den jeweiligen Spielern liegt, die man da hat, oder ob das doch etwas ist, was man beobachten muss, was Daniel Thun vielleicht schafft, ist nämlich, während man sich zum Beispiel die Schüsse anguckt, ja, also wie viele Schüsse hat man abgegeben, da ist die Fortuna so auf Platz 7, 8, relativ unspektakulär, aber bei Schüsse aufs Tor ist sie auf Platz 3. Und sie hat die beste Quote aller Mannschaften, wenn es darum geht, Schüsse und Schüsse aufs Tor. Also 38,4% der Schüsse, die sie abgibt, kommen tatsächlich aufs Tor. Und das ist die beste Quote aller Mannschaften. Also wenn man abschließt, und man schließt eben nicht so häufig ab im Vergleich zu anderen Spitzenmannschaften, aber wenn man abschließt, dann in Situationen, die nicht so schlecht sind und wo man den Ball halt aufs Tor bekommen kann, was ja immer die Wahrscheinlichkeit des Tors signifikant erhöht, wenn man nicht vorbeischießt. Also das finde ich schon etwas, das ist mir aufgefallen und das erklärt ja vielleicht eben, wie man halt schafft, diese Lücke zu schließen zwischen jetzt vielleicht keinen Offensivplan, also keinen, das ist nicht richtig, man hat variable Offensivpläne vielleicht ja. und dem, was andere Mannschaften da machen. Also man ist irgendwie schon effizient in dieser Hinsicht.
Dafür spricht auch noch für Variabilität, ich finde das eine sehr interessante Statistik, Jan, danke, dass Fortuna mit Kiel zusammen die meisten Torschützen im Team hat, auch mit 17 verschiedenen Torschützen.
Ja, das würde ja auch dann eher fürs System sprechen und nicht für Einzelne. Ja. Das ist ja eine Statistik, die einem ja Hoffnung macht, weil dann geht es nicht darum, dass David Kownacki irgendwie besonders gut darin ist, nicht vorbeizuschießen, sondern darum, dass alle Fortunen irgendwie können.
Oder es steht dafür, dass man viele verschiedene Spieler eingesetzt hat.
Das ist natürlich auch. Ja, und es steht halt auch dafür, dass man vielleicht einfach viele
auch einen Zusammenhang.
Man halt viele verschiedene Spieler in Abschlusssituationen eben auch bekommt. Also ich glaube, diese Statistik ist bestimmt auch alleine deswegen so hoch, weil, also wenn ich mich an die Hinrunde erinnere, wie oft Felix Klaus komplett alleine vor dem Torwart den Torwart angeschossen hat. Also das schraubt diese Statistik, glaube ich, irgendwie auch noch in eine ganz andere Höhe. Ich glaube, wenn Klaus da noch ein paar Tore mehr macht, dann ist es auch insgesamt nicht nur die Rückrunde, einfach eine richtig gute Saison von ihm. Aber da ihr jetzt ja schon das Thema Variabilität angesprochen habt, möchte ich da jetzt mal ganz brutal dazwischen grätschen und auch noch mit einer sehr schönen Statistik kommen, die uns alle, glaube ich, ein bisschen schockieren und überraschen wird. Und die hat viel damit zu tun, was halt irgendwie letztendlich ja vor der Saison irgendwie versäumt wurde. Und das hat ja auch selbst Daniel Thun, glaube ich, ganz, ganz oft genug genannt. Und das haben, glaube ich, auch alle, die Fortuna gesehen haben, oft genug gesehen. Es wurde halt vor allen Dingen verpasst, vernünftig auf diesen Khaled Narey-Abgang zu reagieren. Und insgesamt einfach hat es der Mannschaft gerade auf den offensiven Flügeln an Geschwindigkeit gefehlt. Und es hat vielleicht der Mannschaft der ein oder andere Linksfuß gefehlt. Also vor allen Dingen, nachdem Jordi De Weijs irgendwie nicht in die Form gekommen ist und sich dann auch noch lange verletzt hat und als dann auch noch Gavori raus war, hat man einfach viele Spiele gehabt, wo man einfach keinen einzigen Linksfuß hatte, mit dem ein Ballvortrag halt irgendwie möglich war. Also ich meine, ob jetzt am Ende ein Ruven Hennings in der Sturmspitze links oder rechtsfuß ist, ist letztendlich egal. Wenn es aber um so Dinge geht wie Spielauslösung, Ballvortrag, wie kommt man vom ersten ins zweite Drittel, wie kommt man vom zweiten ins dritte Drittel und so weiter. Da ist das halt eben schon sehr, sehr wichtig. Und das hat Daniel Thun ja mehrfach gesagt, auch schon im Winter, dass er sich unbedingt noch einen Linksfuß für den linken Flügel wünscht und am besten irgendwie auch noch den ein oder anderen mehr, einfach um halt da eine etwas andere Balance halt zu haben, weil es einfach zu wenig im Kader gibt und vor allen Dingen irgendwie auch zu wenig für die, wirklich für die erste Elf und so weiter. Man hat dann ja sehr, sehr viel mit Kabownik auf dieser Seite gespielt. Man hat mit Iowa auf der linken Seite gespielt, die alle keine Linksfüße sind. Und ja, jetzt kommt letztendlich die Statistik, die ich angekündigt habe. Fortuna hat nämlich im Grunde genommen so gespielt, als ob Khaled Narian noch da wäre. Man ist auf Platz 1 bei den Angriffen über rechts in der Liga und man ist auf Platz 18 bei den Angriffen über links in der Liga. So, und ich glaube, wenn es letztendlich dann für einen gegnerischen Trainer oder für ein gegnerisches Trainerteam darum geht, eine Gegnervorbereitung zu machen, eine Ausrichtung zu machen, dann ist, glaube ich, relativ klar, wo es hingeht, was man halt irgendwie zumachen muss und ja, welche Plätze auf dem Feld man halt irgendwie wie zu verteidigen hat, weil das ist dann schon relativ ausrechenbar.
Das war genau auf meine Statistik. Wir haben vorher drüber gerätselt, wer mit welcher Statistik hier reinkommt. ja, aber es ist eine
sehr
gute.
Viel.
Kann ich wirklich nur alles unterstreichen, was Lou gesagt.
Wisst ihr, was mir bei diesen ganzen Statistiken, die wir uns jetzt um die Ohren hauen, auffällt? Ihr habt ja wahrscheinlich auch dieses 30-minütige Klaus Allofs Interview gelesen, gesehen.
Das habe ich mir gespart. Ich habe es wirklich wieder abgebrochen.
Ach, Kinders. Das hat sich gelohnt, weil ihr glaubt natürlich nicht, dass Klaus Allofs mit einer einzigen Statistik um die Gegend kommt. Bei ihm geht es um Willen und Mentalität. Und das ist halt vielleicht etwas, weshalb wir nicht zusammenkommen. Ja, also wir hier im Podcast und Klaus Allofs da gibt es eine gewisse Welten zwischen uns und wir sind ja nicht mal die großen Mathematiker und Statistiken-Nerds, aber daran halten wir uns fest, während Allofs sehr viel über Bestimmung, Mentalität und diese Dinge geredet hat. Und man mag natürlich als jemand, der selber Profifußballer war und in dem Geschäft sehr viel mehr unterwegs war als wir vier Nasen, das ja auch nicht völlig von der Hand weisen, dass sowas auch eine Rolle spielen kann. Dabei müssen wir aber, haben wir ja immer festgestellt, dass es an Einsatz eigentlich ja nicht total gemangelt hat, dieser Mannschaft über die 34 Spieltage, sondern so mangelnden Einsatz und Bereitschaft, da was zu machen, das haben wir ihr eigentlich nicht konstatiert.
Hast du völlig recht. Ich glaube, es gab so ein paar Aussetzer, wo irgendwie alles schief lief, Stichwort
Nürnberg.
Süddeutschland. Genau, die ja leider nicht abgestiegen sind und wir müssen sie wieder, aber vielleicht kann man dann wieder gut machen. Aber hast du natürlich total recht, Jan, finde ich. Und vor allem, und das ist vielleicht auch was vielleicht in der Rückrunde dann nochmal ein bisschen besser, trotz Nürnberg, einfach nochmal ein bisschen besser so zumindest so rübergekommen ist, dass die Mannschaft doch sehr intakt war, also im Gefüge und es irgendwie eine gute Energie gab und eine gute Bereitschaft und so. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschlagen.
Und ich finde, man muss ja auch sagen, ich meine, gerade so im Defensivverbund, da gab es dann ja auch irgendwie mit Joel Deweis einen Verletzungsausfall und dann halt, als er wieder fit war, jetzt auch keinen
Leistungsausfall.
Ja. Hoffmann war lange verletzt. Und trotzdem hat man es ja geschafft, irgendwie defensiv stabil zu sein. Und das ist natürlich auch etwas, worauf der Trainer halt achten musste, vielleicht auch stärker ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber da muss man natürlich auch die Beteiligten, die da eine Rolle gespielt haben, vor allem Clara, ja, der eine überragende Saison gespielt hat, Marcel Sobotka natürlich mit reinbringen, aber halt auch Leute wie Felix Klaus, der halt einfach defensiv echt ordentlich was abgerissen hat, ne? Die von mir, glaube ich, schon im Winter oder irgendwann mal häufig bezeichnete Tackling-Statistik, also ein Spieler tackelt, geht ins Tackling und stiehlt dem Gegner den Ball vom Fuß. Da ist Felix Klaus der mit Abstand beste Spieler der Fortuna. Dann kommen Zimmermann und Marcel Sobotka. Ja, und sowas gehört natürlich auch dazu. Und auch die Frage, warum geht es über links nicht, ja, natürlich, ein Ior hat aber auch defensiv mitgearbeitet und so weiter und so fort. Ja, also das, das gehört natürlich auch dazu. Und das spricht für mich eben auch für eine Mannschaft, in der halt Mentalität und Wille halt da sind, dass man eben, wenn es um die Defensive geht, aufeinander läuft und da zusammenarbeitet. Dass es halt offensiv nicht immer läuft, okay, aber auch da hat man ja die viertbeste Offensive hinbekommen.
Ja, ja, ich würde auch sagen, also an Wille und Mentalität hat es auf gar keinen Fall gemangelt und man ist auch wirklich nicht an der Offensive gescheitert, sondern man ist doch eigentlich eher daran gescheitert, dass man halt defensiv nicht so stabil gewesen ist, wie wir uns das vor der Saison eigentlich vorgestellt haben, weil da war man ja, glaube ich, in der Tune-Zeit der vorigen Saison schon irgendwie eigentlich was anderes gewöhnt und man konnte sich eigentlich darauf einstellen. Und das hat dann ja anscheinend, wie du das gesagt hast, Jan, ja auch in den Spielen in der Hinrunde funktioniert, die man gewonnen hat, dass man halt relativ wenig den Ball hatte, dann aber halt einfach immer eiskalt zugestochen hat, wenn sich die Möglichkeiten geboten haben. Und ich glaube ja auch weiterhin, dass das eigentlich die beste Art von Daniel Thune Fußball wäre. Man muss nur, um so halt erfolgreich zu sein, auf jeden Fall nochmal auf den offensiven Flügeln nachbessern, vor allen Dingen mit Speed, so, das ist das Allerwichtigste, dass man halt wieder mehr Geschwindigkeit hat und ja, man muss halt eben einfach auch wieder in der Abwehrkette stabiler stehen und ich glaube, das steht und fällt letztendlich alles mit Jordi de Weijs. Also ich glaube, dass man sich halt bei der Fortuna dann ja vor der Saison auch sehr, sehr viel für diese Saison letztendlich ausgerechnet hat, hatte ja eine Riesenmenge damit zu tun, was für ein unglaublich dominanter defensiver Spieler er halt in der Rückrunde 21-22 gewesen ist. Und ich glaube, wenn er zu dieser Form zurückfindet, dann macht auch die Fortuna auf jeden Fall einen ganz großen Schritt, ganz, ganz generell, weil er halt wirklich quasi dieser defensive Unterschiedsspieler letztendlich sein kann. Und da ist er halt in dieser Saison eben, ja, bestimmt letztendlich wegen der einen oder anderen Verletzung, vielleicht auch noch wegen ein paar anderen Sachen mehr, das weiß ich nicht, hat er halt einfach leider nicht sein können.
Ja, die Frage, also das darüber werden wir wahrscheinlich dann, darüber reden wir ja noch, über die Perspektive, weil da gibt es ja auch ein paar Fragezeichen. Aber ich glaube, wir sind uns relativ einig, ja, woran hat es gelegen, ne? Aber ich glaube, wir haben ja schon ein paar Punkte zusammengebracht, die ja eben dazu geführt hat, dass man halt Vierter wird, mit einem gehörigen Abstand zu den Mannschaften, die eben konstant sehr gut gepunktet haben. Und aber dass halt dass das ja in dieser Liga nicht selbstverständlich ist, da sieht man ja am Rest, also die Fortuna, also the best of the rest, ich weiß nicht, ob es Thun oder Alofs waren, das stimmt ja natürlich, ne? Also wir haben halt immer kritisiert, die fehlenden Außen und all die Sachen, die wir also uns permanent wiederholt haben und auch die hier gekommen sind. Und trotzdem war man besser als Paderborn und Co. Ja, das ist ja auch das Absurde in dieser Liga. Wenn halt da keiner konstant performt, dann ist immer nach oben gehend. Was blöd ist halt, wenn du halt in der Saison halt nicht die Konstant hast, drei andere aber halt das leisten können und zack, bumm, hast du halt, bist halt Vierter.
Ja, trotz allem ist das natürlich auch Einzelspielern, die eine bessere Saison gespielt haben, als wir das vielleicht alle erwartet hätten, zu verdanken, die sich halt in diese hohen Ausfallzeiten von Einzelspielern halt nicht einreihen. Also denen ist das ja durchaus zu verdanken. Also ein Emma Ioa, der viel spielen konnte, weil er fit war und weil ganz viele andere nicht fit waren und der auf allen Positionen irgendwie überzeugende Leistungen gebracht hat. Ein David Kownacki, der sich nicht eingereiht hat in diese Dauerverletzung. Ich weiß nicht, wie die Saison ausgegangen wäre, aber mit Sicherheit wäre man nicht auf Platz 4 eingelaufen, wenn er ein Langzeitverletzter gewesen wäre in dieser Saison. Statt zum Beispiel Daniel Ginczek, würde ich mal sagen. Also das hätte jetzt nicht, der Ginczek hätte wahrscheinlich nicht den Kownacki gemacht. Ist viel konjunktiv, weiß ich. Aber ich meine, es lag halt dann doch auch am Einzel, die halt einfach eine richtig gute Saison gespielt haben und im Fall von David Kownacki leider dann auch noch jetzt uns ablösefrei verlassen.
Ich finde diese Aussage, ein fitter Daniel Ginczek hätte uns nicht den Kownacki gemacht, ehrlicherweise glaube ich das nicht, dass das stimmt. Also ich glaube, wenn Daniel Ginczek fit gewesen wäre, hätte er einen ziemlich guten Impact gehabt auf diese Mannschaft. Weil das sieht man auch nämlich in den Sachen, wenn er, als er fit war, war er halt einfach prägender, als dass man das, glaube ich, so ein bisschen wahrgenommen hat. Man war häufig sehr unzufrieden damit, weil er halt den Torwart angeschossen hat, allein drauflaufend. Aber leider kann man ja nicht sagen, der wird nächste Saison wieder irgendwie fit sein. Und sein. Das kann man bei Daniel Ginczek ja nicht sein. Aber es gibt schon so ein paar Punkte, wo ich denke, wenn der halt konstant einfach da ist, 30 Spieltage im Jahr, dann kann der die große Lücke, die David Konatzki jetzt halt hinterlässt, schon noch mitfüllen. So, das wollte ich hier nochmal, vielleicht können wir das, darüber werden wir auch noch perspektivisch reden, aber ja.
Aber Daniel Ginczek war ja auch tatsächlich den allerkleinsten Teil der Saison fit. Ich meine, er hat das erste Spiel verpasst, weil er irgendwie noch rote Karte in der Vorsaison gesehen hatte und hat dann ein paar Spiele gemacht, wo er, glaube ich, auch quasi diesen positiven Einfluss auf das Spiel hatte, den du gerade besprochen hast, hat sich dann verletzt und hat dann, finde ich, sehr, sehr lange gebraucht, um wieder in Form zu kommen, um nicht zu sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass er wieder in Form gekommen ist bis Saisonende. Also er hat noch ein Tor geschossen, was, glaube ich, sehr schön und wichtig war, auch so für den Kopf, total. Aber die Rolle von Daniel Ginczek hat er nur kurz andeuten können, fand ich. Darf ich noch eine Sache aber zu dem Best of the Rest Take sagen? Das stimmt. Es ist aber auch nicht ganz zu vernachlässigen, was man denn für Ansprüche hat und inwiefern diese Ansprüche eben auch in Budgets gegossen sind. Und da kannst du ja zum Beispiel sehen, Paderborn, klar, die verpflichten 10 Spieler ablösefrei und gucken, was dabei ist. So. Und die haben dann weniger Geld zur Verfügung und Geld muss auch nicht. Also ich glaube, Nürnberg ist insgesamt nicht so schlecht aufgestellt wie der Tabellenplatz. Bielefeld wahrscheinlich auch nicht. Also das kann auch noch viel schlimmer sein. Aber Fortuna sollte auch bei dem Rest, der Geld hat, weiter oben dabei sein. Vielleicht das kann man stimmt. Hannover noch mit reinziehen.
Ne, die sollten eigentlich auch die Führenden sein, wenn man im Rest. Ja, weil sie halt, also sie haben halt auch, glaube ich, mehr Geld als Darmstadt und so.
Ja. Ja, mit Sicherheit.
Also man hat schon sehr viel Geld ausgegeben und sich das sehr viel kosten lassen, den vierten Platz, ja.
Ja, genau, der vierte Platz war relativ teuer. Das müsste man doch mal ausrechnen, wie viel Euro pro
Punkt.
Punkt.
Aber Tim wollte uns ja eigentlich auch so ein bisschen aus dieser Gesamtsicht der Saison hin zu einer stärkeren Spielerperspektive leiten. Mhm. Yes. Tim, möchtest du da nochmal einen Akzent setzen?
Ja, also tatsächlich war ich jetzt gerade damit beschäftigt, weil diese Statistik fand ich zu unwichtig, als dass ich sie mir gespeichert hatte hier. Es gibt tatsächlich so mit Transferausgaben-Tabelle im Vergleich zur Endplatzierung eine ganz schöne Statistik, die gucke ich mir gleich nochmal an. Da steht Fortuna auf jeden Fall höher, als sie in der Transferausgaben-Tabelle von Anfang der Saison stand. Also sie haben besser performt, als sie ausgegeben haben. Das auf jeden Fall. Ja, aus Spielerperspektive, ich meine, ich finde es unglaublich schön, was Emma Ioa für eine Saison gespielt hat. Ich meine, man wünscht sich ja das immer, so ein Spieler, der Stallgeruch hat, dass der dann einen klaren Schritt nach vorne macht. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Das waren vielleicht sogar 2 bis 3 Schritte nach vorne in der letzten Saison. Das war schwierig zu sagen, ob das für mich die Überraschung der Saison war, weil ich David Kownacki, wie gesagt, auch so eine große Überraschung fand. Aber also die beiden Spieler haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass man am Ende auf Platz 4 gelandet ist. Wie seht ihr das? Gibt es noch weitere Spieler, die wir auf jeden Fall hervorheben müssen?
Ich würde ja sagen, das ist dieses Überraschen oder halt das kann man ja auch mit so ein bisschen positiven Gefühl verbinden. Also es gibt ja diese Überraschung wie bei Ioa, wo man sagt, ach super, dass er es geschafft hat. Vielleicht ist auch keine richtige Überraschung. Bei David Kownacki war das ja nicht so, dass man so ein Gruppe, dass ich jetzt unbedingt ein positives Gefühl dabei hatte, sondern ich hatte gedacht, was hast du eigentlich die letzten Jahre gemacht? Ja, sondern ausgerechnet im letzten Jahr des Vertrages, natürlich liefert er dann so ab. Ja, also der war halt auch viel verletzt und das, ne, es gibt auch Punkte, da muss man nicht immer mit dem Finger auf ihn zeigen. Aber dass sein Breakout hier, so im letzten Vertragsjahr, das war ja nicht nur, dass man das unbedingt als nur positiv mitgenommen hat. Natürlich, die Tore hat man gerne gesehen und so weiter und so fort. Und er hat auch wirklich ganz hervorragend Fußball gespielt. Aber es war ja schon so, dass man dachte, ja, ganz, ganz toll, dass du das jetzt machst, lieber David. Das hättest du ja auch schon mal 2 Jahre vorher hinlegen können. Aber okay. Und da würde ich halt sagen, wenn so bei positiv nicht überrascht, ja, schon, aber ich glaube, was Chris Klarer für eine Rolle gespielt hat, wie er gewachsen ist und so, dass er halt einfach auch ganz klar der defensive Leader war in diesem Verbund, das fand ich auch, das möchte ich jetzt hier mal reinwerfen, als Aspekt, weil ich habe es ihm, glaube ich, allein von der Persönlichkeit, so wie ich ihn eingeschätzt habe, gar nicht so zugetraut, dass er das sein würde, aber er war es und er hat sich wirklich herausragend eingefügt in diese Rolle als defensive Leitfigur. Und Leistungsträger.
Absolut. Lou hatte übrigens noch mal ganz kurz in unserer Winterpausenfolge angemerkt, dass er ein bisschen Sorge hat, dass Kovnatski so gegen Ende, wenn dann schon feststeht, wo er hingeht und so nochmal so eine Delle in der Leistung hat, hat er dann auch tatsächlich 7 Spiele in Folge nicht mehr getroffen vor dann dem letzten Spiel. Da fand ich auf jeden Fall sehr prophetisch, weil Lou eigentlich das, was dann passiert ist, so ein bisschen vorausgesagt hatte. Bravo dafür. Also, wenn Kovnatski in diesen letzten 7 Spielen auch getroffen hätte, dann würden wir jetzt, also er hätte vielleicht noch mehr für den Verein leisten können, mit noch mehr Toren.
Ja, vielleicht von daher gar nicht so schlecht, dass er es nicht gemacht hat, weil dann wäre man wahrscheinlich irgendwie noch enger dran gewesen, hätte sich letztendlich noch mehr geärgert, sowohl über den Tabellenplatz als auch vielleicht über diese riesige Leistungsexplosion von David Kovnatski. Deswegen kann man dann ja letztendlich dann zumindest so halb versöhnlich irgendwie letztendlich dann irgendwie auch diese Zusammenarbeit irgendwie beenden. Auch du, Jan, vielleicht so halb
versöhnlich. Ja, natürlich. Ich habe da jetzt keinen Groll.
Ja.
Ja, auch jetzt nicht irgendwie, ne? Aber es war ja schon so, dass man sich dachte, ihr wisst, was ich meine. Weil ja auch klar ist, dass es ja geht. Bei Leuten wie Clara hat man das ja auch mit einem anderen, noch viel größeren Wohlwollen gesehen, weil er eben noch einen Vertrag hat. Ja, und auch einer ist, der, den man so ein bisschen nicht hat aufwachsen sehen, solange ist jetzt noch nicht dabei, ja, wie Joa oder andere, aber schon irgendwie fester Teil auch der Fortuna sein würde, weil das Kovnatski dann irgendwann geht, das war ja dann relativ schnell klar.
Ja, also ich glaube, wenn wir uns dann nochmal so ein bisschen die ein oder andere Personalie angucken wollen, die sehr symptomatisch, die sehr wichtig gewesen ist für den Verlauf der Saison, dann komme ich relativ schnell bei Shinta Appelkamp und bei Ao Tanaka aus, die letztendlich beide nicht den Sprung gemacht haben, den wir uns einfach erhofft haben und die letztendlich das Spiel der Fortuna nicht regelmäßig auf dem Niveau haben prägen können, dass sie vielleicht doch irgendwo in sich drin haben. Beide mit dann wie doch auch sehr individuellen Saisonverläufen. Appelkamp ja sogar zeitweise irgendwie mal längerfristig auf der Bank, hat irgendwie nicht so richtig einen Platz im System von Daniel Thun gefunden. Erst wieder regelmäßiger gespielt, als es dann am Ende der Saison wieder zu so einer neuen kleinen Verletzungswelle halt irgendwie gekommen ist. Trotzdem aber irgendwie dann doch irgendwie ganz gute Werte, vor allen Dingen viele, viele Vorlagen, was damit zusammenhängt, dass er sehr gute Standards schlägt. Also da sollte man vielleicht auch einfach in Zukunft noch mehr auf ihn vertrauen, weil er oft auch die Standards nicht schlägt, wenn er auf dem Feld ist. Aber eigentlich kann man da, glaube ich, immer noch sagen, kann er doch so viel mehr. Und ich glaube, mit dieser Hoffnung, dass bei ihm halt irgendwann nochmal der Knoten platzt, gehen wir ja auf jeden Fall trotzdem irgendwie auch in die neue Saison. Und bei Ao Tanaka ist halt der Fall, finde ich, dass man bei ihm halt gesehen hat, dass er halt eigentlich diesen Sprung zu diesem Spieler, der das Feld halt defensiv wie offensiv halt dominieren kann und eigentlich der absolute Boss ist im Mittelfeld, auf dem Platz, dass er diesen Sprung halt gemacht hat. Allerdings hat er das nicht 25 oder 30 Spiele halt irgendwie aufs Feld gebracht, sondern irgendwie vielleicht mal so 4 oder 5 Mal in der Saison. Also ich weiß nicht, so die ersten beiden Saisonspiele gegen Magdeburg und Paderborn zum Beispiel, da fand ich ihn unglaublich stark, was er da an Bällen abgelaufen hat und so weiter. Das Spiel in Bielefeld, wo er sich dann letztendlich verletzt hat, auch so ein schöner Was-wäre-Moment eigentlich noch am Ende der Saison. Ja. Keine Ahnung, ich müsste jetzt lügen, 29. Spieltag oder sowas wird das gewesen sein, am 27. Spieltag.
27.
Ja. Da war er halt bis zur 70. Minute, wo er dann halt verletzt ausgewechselt wird. Auch irgendwie genau dieser Spieler, aber letztendlich hat man auch da irgendwie gemerkt, dass die Konstanz einfach überhaupt nicht da ist. Diese WM hat da sicherlich irgendwie auch viel mit reingespielt, aber ich glaube auch da kann man zumindest hoffen, dass vielleicht in der nächsten Saison, wenn er dann noch bei der Fortuna spielen sollte, vielleicht doch nochmal irgendwie einen Schritt nach oben gemacht wird. Aber dass halt eben dieser Schritt zu einer Konstanz als absoluter Leistungsträger eben nicht gemacht wurde bei diesen beiden Spielern, zeigt halt eben auch, wo es am Ende halt irgendwie noch das kleine Quäntchen gefehlt hat.
Ich bin mir das Moos, bitte.
Okay. Ja, bei Tanaka würde ich dir mehr zustimmen, aber bei Shinta sollte man schon auch, du hast natürlich gesagt, er hat viele Vorlagen und so, also ist Fortunas zweitbester Scorer, ist insgesamt auch 15. bester Scorer der Liga und hat halt auch bei der Fortuna was sonst niemand so hat und das, also vielleicht halt eben auch Tanaka, aber sind halt diese scharfen Pässe, diese Schlüsselpässe ist absolut der Führende, ich habe die Statistik leider gerade nicht auf, aber glaubt mir, es ist der Führende in der Schlüsselpass-Statistik der Fortuna, das heißt, er spielt die Pässe, die dann Situationen eröffnen und genau, da die Fortuna sehr wenig mit Steckpässen in die Spitze spielt, ist da vielleicht auch ein bisschen was verschenkt. Aber diese Passschärfe und diese Übersicht, die hat Shinta immer noch. Und ja, er kann besser werden, aber lasst uns ihn nicht schlechter machen, als er ist.
Ich bin zufrieden mit der Saison, die Shinta Appelkamp gespielt hat. Erstens ist er immer noch sehr jung. Zweitens hat er halt einfach, ich finde das auch, er hat halt irgendwie so ein Boomjahr gehabt, wo man eine Entwicklung ihm unterstellt hat, die halt einfach unrealistisch war vielleicht auch. Und er hat jetzt den Platz gefunden. Es ist natürlich in dem System immer noch schwierig, aber er bringt sich ein. Moritz sagt, das ist total gut zu sehen. Und ich glaube auch bei Tanaka würde ich sagen, da einige der Gründe, die da reingespielt haben könnten, hat Lou ja schon genannt mit der WM und so weiter und so fort. Und man muss aber auch sagen, dass so einer wie Tanaka, das, was uns so begeistert hat mit ihm, ist, dass er halt aufdreht, dass er immer dann auch eine offensive Option gesucht hat in den ersten Eindrücken, die man ja von ihm hatte nach dem Wechsel letztes Jahr und so weiter und so fort. Und diese offensiven Optionen, die hatte er ja häufig auch nicht, ne? Den Pass nach außen und so weiter und so fort, wenn man keine Außenstürmer hat oder lange nicht die dominanten Außenstürmer hat, dann verunsichert das, glaube ich, so ein Spieler auch und dann hat er viel mehr Querpässe gespielt, als er das halt in der Rückrunde letztes Jahr noch gemacht hat, ne? Und das ist ja eigentlich aber seine Stärke, diese Pässe da nach vorne, ähnlich wie bei Appelkamp. Und da spielen sicherlich auch systematische und Mannschaftsgefüge Dinge mit rein. Trotzdem würde ich sagen, an Tanaka ist eben schon häufiger dem hinterhergelaufen, was man von ihm sich erwarten konnte oder erhofft hat. Das sehe ich auch so, ja.
Ja, aber das macht ja dann, dadurch lebt ja überhaupt die Hoffnung, dass er nächstes Jahr nochmal beweisen kann, dass er es besser kann bei der Fortuna. Also ich sag mal, zwischenzeitlich war er mit einem Bein ja auf jeden Fall schon weg und vielleicht ist das immer noch. Also.
Ja, was ich ganz gut finde, wenn wir über Spieler sprechen, da eröffnen wir ja quasi schon so einen leichten Übergang in so eine Perspektive, was formt jetzt so die neue Saison, weil man kann natürlich nicht über die Spieler sprechen, ohne zu sagen, bleiben die eigentlich noch? Was für eine Hoffnung ist eigentlich in der Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben in der vergangenen Saison, können wir das mitnehmen? Und was für Hoffnungen verbinden sich dann halt mit der Leistungsfähigkeit auf die nächste Saison? Und ein Spieler, der vielleicht neben David Kownacki und Klara und natürlich Sobotka, den muss man immer nennen, den vergisst man dann vielleicht immer zu loben, aber wie wichtig der war, das kann man gar nicht oft genug betonen. Aber ist halt Florian Kastenmeier, das hat ja Lou gerade in den Folgen immer wieder gesagt, welche zentrale Rolle Kastenmeier spielt für die Fortuna, für den Aufbau der Fortuna, für ja, die offensive Ausrichtung des modernen Torwarts, den man in ihm sieht. Das muss man natürlich hier auch nochmal betonen. Ne? Also Florian Kastenmeier ist eine absolute Schlüsselfigur dieser Mannschaft und seine Kritiker, das mag ich jetzt schon mal prophezeien, die es ja immer noch reichlich gibt, die werden halt sehen, was man an ihm hat, wenn er halt nächste Saison nicht mehr da sein sollte.
Ja, und falls er doch da sein sollte, ist mein ganz, ganz großer Wunsch, dass man ihn halt ein bisschen im Spielaufbau entlastet. Also, dass man dass man halt einfach dafür sorgt, dass man ab und zu mal einfach ein bisschen besser von hinten rausspielen kann, dass nicht ständig die Option ist, dass er halt eigentlich der wichtigste Mann ist mit seinen langen Bällen zur Mittellinie, sondern dass man das halt vielleicht ein bisschen dosierter und vielleicht ein bisschen besser halt irgendwie einsetzen kann, dass das halt einfach nur eine von vielen verschiedenen Waffen ist, die man halt irgendwie im Köcher hat, um ins Mitteldrittel zu kommen und irgendwie nicht eigentlich die Beste.
Ich denke mal, dass das auch geplant ist, ihn da ein bisschen zu entlasten und ihn nicht noch mehr zum Spielmacher, verkappten Spielmacher zu funktionieren.
Naja, es wird auf jeden Fall, also ich glaube, es so oder so sind es schwierige Fußstapfen auszufüllen. Große, weiß ich nicht, aber da scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Ich bin ja auch eher pro Kastenmeier und finde, dass er sehr viel besser geworden ist in den Sachen, die vor einiger Zeit noch gar nicht gut waren. Also es gab wenige Druntersegler und so von Flanken. Aber wenn der nicht mehr da ist, muss sich sehr wahrscheinlich ganz schön viel ändern in dem Aufbauspiel. Also dann, es gibt nicht so viele Torhüter in den Ligen, in der Liga, die zwischen den Innenverteidigern in der Aufbaureihe stehen und eben den Spielaufbau machen, die das können.
Ja, das macht ihn ja eben attraktiv, ne?
Wenn wir ja. Das, also du meinst, das wird der Fortuna fehlen?
Ja.
Ja. Also ich meine, dass wenn man jetzt mit dem Abgang noch vor Beginn, sage ich mal, der Vorbereitung, wenn man daran denkt, dann wird mir nicht Angst und Bange, weil dann trainiert man den Spielaufbau und die gesamte Statik des Spiels anders ein. Das, aber ich sag mal, wenn er sich mitten in der Saison verletzt hätte, das weiß ich auch nicht so genau, was das mit der Saison gemacht hätte.
Also ich bin mir nicht so sicher, auch wenn er jetzt geht und man doch noch ein bisschen Zeit hat. Also gerade im Spielaufbau da noch quasi einen fünften oder eine Dreierkette aufziehen zu können, obwohl man Viererkette spielt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, schon ein Faktor, der nicht ganz unwichtig ist. Ob man ihn da jetzt entlasten muss, ja, kann man natürlich drüber reden, aber das ist ja eben der Punkt, weshalb andere Mannschaften eben, ich hätte das ja auch schon mal prognostiziert, ne? Er könnte interessant werden, so als zweiter Torhüter für schon Bundesligisten, die halt oben mitspielen, die halt das brauchen in ihrem Fußballspiel, einen mitspielenden Torhüter. Und dass so die Namen, die da jetzt so kursieren, die an dem Interesse da haben könnten, sind ja genau solche Mannschaften. Ne? Obere Tabellenhälfte der Bundesliga, zweiter Torhüter. Das macht einfach mega Sinn für die. Also wie letzte Saison oder am Anfang der Saison, dass der BVB halt bei Regensburg halt einen spielstarken Torwart geholt hat, um halt einen für die Bank zu haben, den man dann halt reinbringt, um nicht das Spielsystem ändern zu müssen. Ja. So. Und das ist ja genau das, was die Fortuna eben dann schon machen muss. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon überleiten wollen in so eine, was erwarten wir jetzt von der nächsten Saison? Es würde sich anbieten, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie Punkte wegnehmen, die ihr noch über die vergangene Saison sagen wollt.
Habt ihr noch Punkte? Weil ansonsten könnten wir das vielleicht wirklich machen, dass wir dann schon mal so langsam zur nächsten Saison irgendwie überleiten. Ich hätte vielleicht auch den einen Punkt, den ich ganz gerne anfügen würde, einfach nur noch mal eine kleine Erwähnung. Und das ist, weil, ja, man kann einfach noch mal darauf hinweisen, dass in dieser Saison der jüngste Fortuna aller Zeiten halt irgendwie debütiert hat, nämlich Ilion Fernandes Neto.
Und auf jeden Fall, ja.
Das war mir ehrlicherweise auch nicht bewusst. Das war auch der jüngste Zweitliga-Profi jemals. Also ja, damals mit, ich glaube, 17.
Und irgendwas.
Gerade 17, geworden. Gerade 17 geworden, hat er debütiert, dann in der zweiten Hälfte dann auch das ein oder andere Mal in der Startelf gestanden und die Sache auf jeden Fall recht ordentlich gemacht. Also und ich glaube, das schlägt dann ja auf jeden Fall auch irgendwie ganz gut die Brücke schon mal zur nächsten Saison. Ich glaube, wir werden jetzt auch über einige potenzielle Abgänge sprechen, über einige Sorgen, die wir haben. Aber wir werden auch über einige Dinge sprechen, ja, die uns mit viel Freude und mit ja, vor allem mit viel Vorfreude auf die nächste Saison schauen lassen. Und da gehört ja, Eli Fernandes Neto auf jeden Fall dazu, auch wenn man da, glaube ich, jetzt schon mal direkt sagen kann, ja, der Junge ist 17 und wenn ja, nach so einer Saison, wo er es geschafft hat, in so einer guten Mannschaft halt irgendwie schon den einen oder anderen Einsatz zu haben, wenn es da dann jetzt irgendwie vielleicht nochmal zu so einer kleinen Karrieredelle kommt, zu so einer kleinen Phase, ja, wo es irgendwie mal nicht so läuft, dann ist das, glaube ich, eher das, was man erwarten muss und weniger das, was einen jetzt irgendwie wirklich schlimm überraschen würde.
Wobei man ja auch ketzerisch fragen kann, wie viel Jona Linjec und Elion Fernandes Neto gespielt hätten, ohne diese Verletzungssorgen, die man gehabt hat.
Boah, ich glaube, Niemec hätte wahrscheinlich so oder so auch gespielt, ja. weil er halt einfach der einzige Spieler war, der halt ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen konnte. Und das hat man dann ja im Winter zumindest irgendwie über die zweite Mannschaft versucht, ein bisschen zu korrigieren.
Das war der einzige Winterzugang quasi der Fortuna. Und ist der am schnellsten gemessene Spieler der Fortuna auch eben.
Mit Abstand übrigens.
Ja, insgesamt fehlt der Fortuna halt einfach Tempo. Das sieht man in solchen Geschwindigkeitsstatistiken schon sehr deutlich. Im Vergleich zu anderen Mannschaften auch.
Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt gerade irgendwie schon auch so ein bisschen bei der Torwartposition gewesen sind, wir können ja gerade so ein bisschen dann irgendwie jetzt mal noch auf die Spieler schauen, die vielleicht sogar die Fortuna jetzt in dem Sommer noch verlassen werden. Ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht, wie deutlich auch in der Kommunikation nach außen man geworden ist. Jetzt habe ich schon zwei oder dreimal irgendwie auch über die Medien verlautbaren lassen, dass alle Verträge, alle Spieler, deren Verträge im Jahr 2024 auslaufen, zum Verkauf stehen, dass man überall gesprächsbereit ist. Das finde ich in dieser Deutlichkeit auf jeden Fall mal bemerkenswert. Ich meine, dass das natürlich für einen Zweitligist letztendlich immer eine Realität einfach darstellt, ist auch irgendwo klar. Gerade wenn man halt den einen oder anderen Spieler im Kader hat, der ja vielleicht irgendwie wirklich noch einen gewissen Wert halt irgendwie darstellt. Aber ja, dass man das halt irgendwie nochmal so ganz, ganz besonders herausstellt, finde ich wirklich bemerkenswert. Und das bedeutet halt letztendlich, ich kann ja einfach mal die Liste kurz durchgehen, es gibt natürlich auch irgendwie noch, weiß ich nicht, ja, es gibt, glaube ich, zwei oder drei Spieler, wo wir gar nicht genau wissen, wann die Verträge auslaufen. Das werden jetzt eventuell auch immer mehr werden. Die werde ich jetzt nicht damit reinnehmen. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen geht es da vor allen Dingen um Christoph Klarer, um Florian Kerstenmeier, um Emanuel Ijoa, um Daniel Ginczek vielleicht, weiß ich nicht so genau. Und dann eben auch um Spieler, wo es einen ein bisschen überrascht, nämlich Matthias Zimmermann. Ich weiß nicht, ob der wirklich damit gemeint ist, weil den kann man eigentlich überhaupt nicht abgeben, finde ich. Also auch wenn man den irgendwie ersetzen würde, ist es irgendwie so komplett unvorstellbar. Felix Klaus fällt darunter und Christopher Peterson, wo es gleich
relativ klar ist. Oder?
Und richtig, Tim Oberdorf letztendlich auch, genau. Und auch der zweite Torwart, Adam Dennis Gorka, der ja mittlerweile zur Nummer 2 aufgestiegen ist. Und auch da wurde ja schon gesagt, dass man halt überlegen würde, ihn zur Nummer 1 zu machen, wenn Kastenmeier wirklich gehen würde, was wahrscheinlich einfach heißen würde, dass man noch einen erfahrenen Torwart dazu holt, der auf jeden Fall auch das Zeug zu einer Nummer 1 hat, ne? Dass man da einfach auf einen Zweikampf geht, aber eben keinen verpflichtet, den man ihm halt klar vor die Nase setzt. Ja. So oder so wird auf jeden Fall völlig unabhängig davon, ob Kastenmeier geht, noch ein dritter Torwart kommen.
Ja, aber also ich meine, Gesprächsbereitschaft, natürlich je kleiner der Kader wird und je weniger Ersatz man hat und je näher der Saisonstart setzt, desto schwerer werden dann für den Interessenten auch die Gespräche. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nach dem stark verdünnten Kader bisher schon, dass die alle irgendwie gehen, dann hätte man ja nur noch 12 Spieler im Kader. Also von daher, ich gehe nicht davon aus, dass man von all denen, wo man gesprächsbereit ist, doch mehr als zwei Spieler gehen zu lassen.
Es kommt halt darauf an, wer halt bereit ist, für die Ablöse zu bezahlen. Ich glaube, die, da wo es am meisten um Geld geht, wo man sich ja die meisten Umsätze erhofft oder erhoffen kann, ist halt Kastenmeier, Clara, Tanaka. Und bei anderen kann man halt sagen, ja, da kann man sich am ehesten auch die Vertragsverlängerung vorstellen bei Zimbo, bei Ioa, würde ich jetzt mal denken. Und dann gibt es halt so Leute, die halt aktuell wahrscheinlich den schlechtesten Vertrag haben bei der Fortuna und halt auch kein großes Interesse haben zu gehen. Daniel Ginczek gehört dazu. Peterson würde ich, unterstelle ich jetzt, weil ohne es zu wissen, dass der nicht unbedingt das Interesse hat, auch zu gehen und sich auch nicht verbessern würde, wenn er jetzt gehen würde. Ich glaube, das sind die drei Namen, um die es halt geht. Gehen oder bleiben die. Bei allen anderen ist das, glaube ich, nicht so offensichtlich, dass da jetzt irgendwie jemand mit der Geldbörse bereitsteht, um die zu verpflichten.
Ja, und ich finde einfach, also einfach, ich wollte einfach, glaube ich, vor allem deswegen darauf hinweisen, weil diese Kommunikation so deutlich ist, dass man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass man schon auch einfach fest damit rechnet und auch fest damit plant, dieses Geld noch einzunehmen, um damit halt weitere Spieler zu
verpflichten. Ausgeben zu können. Ja. Das genau. Ist nämlich der springende Punkt.
Ja. Genau so, ne? Weil, also ich glaube, man scheint.
Cry fest for help, so ein ja. Eigentlich heißt das verdammte Scheiße, Leute, wir brauchen Geld, weil der Aufsichtsrat uns sonst die Transfers nicht freigibt. Da hat man sich jetzt auch letztens mit der zur Strategiebesprechung getroffen.
Anfang Juni. Das war also der schönste Moment nach der Saison. Das war Anfang Juni. Oh, jetzt setzen wir uns mal zusammen und schauen wir mal, was man macht. Und wo man sich, also man geht ja als zynischer Fan davon aus, dass das so ist bei der Fortuna. Aber wenn man es dann auch noch so aufs Butterbrot geschmiert,
man will es nicht.
Dann wird man schon irgendwie, okay, nicht zu offensichtlich machen, liebe Freunde.
Also das war wirklich ein extrem ernüchternder Moment. Also das war auch schön zu sehen, wie das dann letztendlich zum Beispiel auch auf Twitter begleitet wurde mit dem kompletten Meltdown, den die Fortuna-Bubble da gehabt hat.
Zu Recht.
Äquivalent zu dem kompletten Meltdown, den wir hier auch im Chat gehabt haben. ja, also es ist schon bemerkenswert, dass man sich wirklich erst, weiß ich nicht, Wochen nach Ende der Saison halt irgendwie letztendlich diese Transfers vom Aufsichtsrat halt oder dieses Paket irgendwie absegnen lassen muss, nachdem man, ich meine, ich habe das ja, glaube ich, vor einiger Zeit irgendwie heute im Podcast schon mal gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Fortuna aufzusteigen die ganze Rückrunde über gewesen ist. Das war immer so um die 5%. Also dementsprechend hatte man ja vielleicht keine absolute, aber doch eben relative Planungssicherheit eigentlich ungefähr ab Februar, März so. Von daher, glaube ich, können da ja eigentlich sämtliche Planspiele und sonstige Sachen ja eigentlich längst irgendwie gelaufen sein. Und wenn man halt dann irgendwie sieht, dass halt ja der ein oder andere Konkurrent schon die ganzen, einfach schon Neuzugänge vorstellt, dass da einfach ablösefreie Leute geholt werden, gerade irgendwie aus diesem Markt, wo man halt einfach noch, glaube ich, gut funktionierende Leute bekommt aus der zweiten und dritten Liga in Deutschland. Ja, während man sich halt bei Fortuna halt irgendwie zu einem Planungstreffen, Transfer halt irgendwie trifft, wo man mal schaut, was denn überhaupt eigentlich alles so funktionieren kann, was man sich vorgestellt hat, das ist wirklich ein übler Magenschlag gewesen.
So, und es gab ja dann auch eine Reaktion auf diesen Shitstorm quasi. Es gab ja dann quasi nochmal so eine Erklärung, ja, also bei uns ist es gar nicht so gut mit den Finanzen und da müssen wir jetzt halt irgendwie kreative Lösungen finden und die dauern ein bisschen und so weiter. Ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund. Trotzdem kann man das halt auch im April sich mal die Strategie schon mal abschließend überlegt haben. Ich glaube, es ist aber passiert so am 16., 15. Mai, am Montag nach dem Pauli-Spiel, dass man dann gesagt hat, also weil diese Planungssicherheit, die gab es natürlich rechnerisch erst dann. Und ich weiß es nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass doch noch sehr lange darauf geschaut wurde, ob man nicht doch noch irgendwie aufsteigt über eine Relegation oder so. Und ja, das andere, was du gesagt hast, Lou, ja, es gibt halt Spieler, die dann ablösefrei gehen. Und da sind auch schon Spieler gegangen woanders hin, die durchaus interessant gewesen wären. Auch für die Fortuna, finde ich.
Ja. Und nach Kiel zum Beispiel.
Nach Kiel zum Beispiel.
Also das
mega ist, Abfuck.
Sowas ist, ohne die Details zu kennen, dieses was mich am meisten bei diesem Punkt ärgert, ja, wir haben ja wenig Geld, ist halt diese völlige Unbedarf, also nicht Unbedarf ist das falsche Wort, aber dieses, als ob, also Alofs hat das ja auch in diesem 30-minütigen YouTube-Video gesagt, dass man halt wenig Geld hat, da muss man halt kreative Lösungen finden. Und ich denke, ja, aber lieber Klaus, woran liegt das denn, dass die Fortuna jetzt nicht aus den Vollen schöpfen kann? Eventuell ist ein Faktor, dass man sich in den letzten 2 Jahren schon ein bisschen übernommen hat bei dem einen oder anderen Spieler, wo man relativ viel Geld auf den Tisch gelegt hat, wo das gar nicht so eine gute Idee war, das zu tun. Ja, dass quasi die Beteiligten jetzt im Vorstand, ja, beim Aufsichtsrat, ich finde ja, da scheint es ja ein Spannungsverhältnis zu geben, ganz offensichtlich, dass eben genau daher rührt, dass eventuell der eine oder andere, Klaus Allofs, ein bisschen zu freigebig war mit der Geldkasse, um halt Spieler aus Wolfsburg zu verpflichten. Ja, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Man kann ja natürlich darüber beklagen, dass man jetzt kein Geld hat, aber nicht so tun, als ob man nicht selber daran schuld wäre, ja, als handelnde Person.
Natürlich. Außerdem ist er ja auch noch der bestverdienste Mann im Verein. Also das heißt, er wird ja genau für den Job bezahlt. So, ne? Also um absolute Spitzenleistungen quasi auf seiner Position des sportlich Verantwortlichen zu erbringen, wird er bezahlt. Er ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit einer der bestbezahltesten Sportvorstände bzw. Sportverantwortlichen in der ganzen Liga. So, also das ist ja eigentlich wie gemalt für jemanden, der halt genau so bezahlt wird, um eben diese kreativen Lösungen zu finden. Und was mich eigentlich noch viel mehr daran aufregt, natürlich hat die Fortuna wenig Geld, aber und ist da halt irgendwie zu dem einen oder anderen kreativen Ding irgendwie gezwungen. Aber im Vergleich zu allen anderen Vereinen, wo steht man denn da? Sorry. Also klar, der HSV wird in der nächsten Saison mehr Geld ausgeben können. Wahrscheinlich irgendwie die beiden Bundesliga-Absteiger auch, sofern Hertha überhaupt die Lizenz bekommt, werden sie wohl bekommen. Klar, aber man ist doch trotzdem in der absolut privilegierten Position, fast alle anderen Mannschaften in dieser Liga doch irgendwie ausstechen zu können. Und das zeigt mir dann ja auch mal wieder, dass man, ja, weiß ich nicht, also man hat wenig Geld im Vergleich mit wem denn? So, womit vergleicht man sich denn? Man hat nicht wenig Geld, man hat viel Geld. Wir reden doch jetzt nur über die zweite Fußball-Bundesliga und da hat die Fortuna viel Geld. Wenn man da sagt, man hat wenig Geld, dann ist das einfach falsch. So, und
das, aber da hat der Jan schon ein bisschen, also der Punkt von Jan spielt da schon mit rein. Also ich weiß auch nicht, was man noch an Chargen für Transfers bezahlen muss gerade. Und eben auch teilweise, also ich glaube, Daniel Ginczek verdient besser als Klaus Allofs. Dadurch, dass Kovnatski jetzt weggeht, ist glaube ich, dann Klaus Allofs immer noch sehr weit oben in der Gehaltsliste. Also man hat einen relativ großen Etat, aber von diesem relativ großen Etat ist eben auch schon Geld, was man nicht so schnell losmachen kann, weil das schon verplant ist.
Ja,
so, also und das ist, ja.
Fassen wir es noch mal zusammen, da sind wir wieder beim schlafenden Riese. Im Vergleich zu in der zweiten Liga ist man schon ein Riese, aber man schläft halt auch im Frühjahr recht gerne.
Oh, Tim, sehr gut.
Der verschlafene Riese.
Der quasi. Verschlafene Riese. Oh, da haben wir einen Titel für die Folge gefunden.
Naja, aber tatsächlich ist es dann natürlich, wenn man so viele Mittel schon gebunden hat, so dass man dann möglicherweise einfach nächste Saison mit einem kleineren Kader auskommen sollte und weniger Verletzungen haben sollte.
Das hat ja in dieser Saison schon gut funktioniert, ein paar Löcher einfach im Kader offen zu lassen. Gerade wenn man doch irgendwie nicht so viel, also nehmen wir einfach mal an, dass was Klaus Allofs sagt, stimmt. Gerade wenn man wenig Geld zur Verfügung hat und sehr, sehr wenig Handlungsspielraum. Gerade dann ist es doch wichtig, dass man erstmal günstige Lösungen auf dem Transfermarkt findet, zumindest erstmal so ein paar. Gerade dann muss ich doch im Frühling aktiv sein und auf dem Spielermarkt ablösefreie Spieler aus der zweiten und dritten Liga, Spieler, die man halt sofort irgendwie reinwerfen kann und die halt irgendwie nicht so viel kosten, die aber trotzdem einfach wahrscheinlich funktionieren werden, weil sie halt nicht so schwer zu integrieren sind. Gerade da muss ich doch gerade da aktiv nicht werden, dann muss ich doch gerade da halt irgendwie schon mal die Lösung finden. Genau das ist kreativ sein. Genau das ist mit finanziellen Zwängen auskommen und nicht irgendwie bis in den August warten und dann doch wieder irgendwelche teuren Leihen aus England machen oder irgendwelche teuren Transfers sonst irgendwo her machen. Und ja, also ich gehe mit dieser Argumentation einfach nicht mit, sonst ärgert mich ganz ungemein und ich bin heilfroh, dass ich mir dieses Klaus-Allofs-Interview nicht angeschaut habe.
Aber es ist auch eine Möglichkeit, Kreativität zu definieren, dass man dann kurz vor Ende, und so wird es
anstrengend. Dass man Ao Tanaka holt aus so.
Ja, aber tatsächlich stört mich halt auch, dass man die leeren Kassen so ins Fenster stellt, weil, also ich meine, wenn man gezwungen ist, um nochmal investieren zu können in den Kader, Spieler zu verkaufen, ist es vielleicht nicht so gut, damit hausieren zu gehen, dass man dringend auf jeden Euro angewiesen ist.
Aber wenn ihr jetzt mal, wir haben ja also diese ganze Zugangsseite, vielleicht gehen wir erstmal von den Abgängen aus, wo ihr sagt, das ist jetzt eine total subjektive, emotionale Frage, aber was glaubt ihr denn von den dreien, wer da am ehesten geht oder am ehesten nächste Saison noch das Trikot der Fortuna trägt? Also das kann man natürlich nicht wissen, das ist eine reine Einschätzungsfrage meinerseits.
Sagt die drei noch
mal. Nummer drei.
Kastenmeier, Clara, Tanaka. Ah.
Also ich glaube, ich würde sie so ranken. Ich würde sagen, am wahrscheinlichsten ist ein Abgang von Clara, am zweitwahrscheinlichsten einer von Kastenmeier und einer von Tanaka ist am unwahrscheinlichsten. Und einer bis zwei werden gehen.
Jo, genau das. Mhm. Auch meine Meinung.
Schließe ich mich an.
Ja, Mist, ich habe auch kein Angegenargument. Aber es ist, vielleicht auch mal nicht schlecht gewesen. Und jetzt bei den Zugängen. Da gibt es ja die Loose-Liste. Lu, möchtest du dazu was sagen?
Diesmal keine Trainer. Das ist ja auch schon mal, also vielleicht sagt das was aus. Ich meine, sonst war Lu's Liste damals eine Liste für Wunschtrainer. Mittlerweile sind es Spieler, weil wir mit dem Trainer ja doch irgendwie auch zumindest noch glücklich sind.
Und wie valide Lu's Liste ist, lässt sich auch an der Einschätzung des aktuellen Trainers vom SC Paderborn nochmal gerne wieder anhören. Da wurde schon einiges prophezeit, was sich in der einen oder anderen Form, also nicht konkret prophezeit, aber Fragezeichen gesetzt, jetzt aktuell schon nochmal
zeigt. Das stimmt.
Fantastisch. Ja. Und dann, um deine Liste nochmal aufzuwerten, sei darauf nochmal verwiesen, was du über den aktuellen Paderborn-Trainer gesagt hast als potenziellen Fortuna-Trainer.
Und ganz für die langen Tage ohne Spiele und ohne Verkündungen neuer Neuzugänge bei Fortuna empfehle ich jetzt genau zuzuhören bei der Liste und dann immer in Gedanken durchzustreichen, wenn der Spieler dann zu einem anderen Konkurrenten in der zweiten Liga gewechselt ist.
Ja, das muss, ich ja mit meiner Liste ja auch schon machen. Da sind ja auch einige schon runtergefallen jetzt letztendlich, weil sie halt woanders unterschrieben haben. Wir können es ja vielleicht generell irgendwie auch so ein bisschen zweiteilen. Also ich glaube, ihr habt es jetzt ja gerade schon gesagt, ich habe wieder so eine kleine Liste gemacht, genau wie vor 2 Jahren, als die Fortuna einen Nachfolger von Uwe Rösler gesucht hat mit Wunschtrainern. Es wurde ja, glaube ich, auch mal mehrfach bei Twitter angefragt, ob wir nicht mal irgendwie eine Liste zusammenstellen könnten mit potenziellen Neuzugängen. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen gemacht, so als kleiner inoffizieller Teil noch fürs Ende. Aber vielleicht wollen wir ja vorher zumindest noch so ganz grob über das ein oder andere Gerücht sprechen. Also es sind ja sehr, sehr viele irgendwie im Umlauf, gerade wenn man mal bei Transfermarkt schaut, die Fortuna wird mit vielen Spielern in Verbindung gebracht. Aber jetzt scheint sich ja gerade zumindest etwas zu finalisieren und das ist die Verpflichtung von Yannick Engelhardt. Eine große, wichtige Journalie in Deutschland, das Sturmgeschütz des Rechtspopulismus, vermeldet, dass wohl die Fortuna kurz vor der Verpflichtung von Yannick Engelhardt und von Vincent Vermey von Freiburg 2 ist. Vielleicht erstmal zu Yannick Engelhardt. Ich weiß nicht, hat euch der Name irgendwas gesagt? Mir ehrlicherweise nur der nicht. Nachname.
Ja, nur der Nachname.
Ja, defensives Mittelfeld war jetzt gerade die letzten beiden Jahre von Werder Bremen an Freiburg ausgeliehen, ist da in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen, da eigentlich Stammspieler gewesen, hat sich ganz gut entwickelt, sodass sich der SC Freiburg letztendlich entschieden hat, die Kaufoption zu ziehen vor ein paar Wochen, die man hatte. Das soll ungefähr 900.000 Euro gewesen sein. Jetzt ist die Fortuna in Gesprächen mit Freiburg, Engelhardt zu verpflichten. Man würde ihn sehr, sehr gerne direkt zu Fortuna holen, was natürlich irgendwie dann heißen würde, man hat kein Geld und so weiter, dass man eine Ablösesumme zahlen müsste, die ja wohl dann ziemlich sicher irgendwo im siebenstelligen Bereich liegt. Ja, wahrscheinlich versucht man da jetzt gerade irgendwie kreative Lösungen zu finden, ob man das irgendwie mit einer Leihe, mit Kaufoptionen irgendwie hinbekommt, ob Freiburg da vielleicht so eine Art Rückkaufsrecht bekommt. Aber so oder so finde ich so vom Profil her, ohne jetzt den Spieler schon mal spielen gesehen zu haben oder großartig viel über den zu wissen, sah das eigentlich mal ganz vernünftig aus. Ich weiß nicht, hat jemand von euch irgendwie noch eine Meinung dazu?
Das Einzige, was ich mir angeguckt habe, ist sofort, wie viele Spiele hat er letzte Saison gemacht und die Operation am Knöchel war schon am Anfang der Saison.
Ja, also dass wir jetzt hier irgendwie über das ein oder andere Transfergerücht sprechen, das liegt einfach daran, dass das wirklich schon relativ fix zu sein scheint. Passt ja irgendwie auch, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt irgendwie hier heute aufnehmen und viele Wochen nach Saisonende und dann morgen zum Beispiel die Fortuna endlich irgendwelche Neuverpflichtungen verkündet. Auch jetzt sind wir schon wieder an einem Punkt, wo, glaube ich, 13 oder 14 Mannschaften in der Liga schon wieder irgendwen verpflichtet haben, also teilweise auch schon 3-4 Spieler und so. Naja, dann kann die Fortuna ja vielleicht wirklich irgendwie auch morgen mal nachziehen. Ja, zu Vincent Vermey würde ich gleich irgendwie nochmal kommen. Der steht nämlich auf der Liste drauf. Und wenn ihr möchtet, würde ich dann irgendwie jetzt einmal kurz da so gerne ein bisschen drüber gehen. Also ich habe mich da jetzt an so ein paar Sachen gehalten, die ich mir halt irgendwie selber gesetzt habe, an so ein paar Richtlinien. Ich habe wirklich nur Spieler draufgepackt, wo ich jetzt, weil ich ja irgendwie immer fordere, man sollte in der zweiten und dritten Liga halt irgendwie schauen. Das sind vor allem, also sind viele ablösefreie Spieler oder Spieler, wo ich halt denke, dass man die wirklich bekommen könnte. Es sind nur Spieler aus der zweiten und dritten Liga. Also ich habe jetzt nicht noch in andere Märkte reingeschaut. Man möge es mir verzeihen. Habe jetzt da geschaut, weil ich denke, dass das irgendwie vor allen Dingen die Märkte sind, wo Fortuna halt viel verschläft. Gerade jetzt in dieser Phase. Und bin da jetzt irgendwie nicht auf die Spieler gegangen, die dann irgendwie schon, weiß ich nicht, 1 oder 2 Millionen Marktwert haben, wenn sie in der dritten Liga spielen oder so, wo ich sage, mein Gott, man könnte doch jetzt mal hier irgendwie diesen Kracher von Dortmund 2 ausleihen oder sowas. Also ich habe halt wirklich geschaut, dass ich denke, deswegen ist zum Beispiel jetzt auch ein Benedikt Hollerbach irgendwie nicht mehr auf dieser Liste. Mit dem wurde Fortuna ja in Verbindung gebracht, aber der scheint relativ weit mit Köln zu sein. Da ist jetzt ein Okugawa von Bielefeld nicht auf der Liste, weil der, glaube ich, einfach zu gut ist, auch wenn der jetzt halt mit Bielefeld in die dritte Liga abgestiegen ist. Der wird auf jeden Fall Angebote von einem Erstligisten bekommen. Bei 1860 München gibt es mit Morgalla einen 18-jährigen Innenverteidiger, der, glaube ich, sehr, sehr spannend ist in der dritten Liga. Auch der, glaube ich, ist für eine Mannschaft wie Fortuna nicht zu holen. Deswegen sind solche Spieler halt da nicht drauf, sondern wirklich nur Spieler, wo ich fest davon ausgehe, dass Fortuna halt in dieses Regal auch greifen könnte, wenn sie wollten. Ein paar Spieler sind halt schon runtergeflogen. Da gehörte zum Beispiel der erwähnte Bamuaka Simakala halt dazu von Osnabrück, der schon zu Kiel gegangen ist. Ein David Kinzombi, der zu Paderborn gegangen
ist. Können wir uns kurz ausreichend darüber abfacken? Also bei Simakala weiß ich nicht. Finde ich schon irgendwie, also vielleicht hat man ihn gescoutet und wollte ihn dann nicht. Aber ich meine, der war vor allem auch ein linker Flügelflitzer, einigermaßen schnell, einigermaßen beidfüßig, auch auf beiden Seiten und einsetzbar. Und fand ich dann schon, vielleicht auch, weil ich ihn habe spielen sehen, da bei diesem Victoria-Dings, aber fand ich dann irgendwie krass, dass es zumindest gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, dass man so einen Spieler vielleicht mal beobachtet hat oder wie auch immer und sich dann am Ende Kiel durchgesetzt hat. Aber der wäre voll im Regal gewesen. Ich möchte mich auch nicht auf den versteifen, aber fand ich schon irgendwie, hat mir Schlag in die Magengrube.
Ja, also muss ich auch sagen, dass mich das halt da ein bisschen gestört hat, weil der echt sehr gut aussah. Man kann es vielleicht trotzdem minimal nachvollziehen, dass der irgendwie erstmal durchgefallen ist. Zum einen, weil man ihn halt bei Kiel, dass vielleicht hat er sich einfach für Kiel entschieden, weil man ihm dann eine bessere Rolle anbieten kann als mehr oder weniger Stammspieler. Und bei Fortuna wird es halt wieder jemanden, glaube ich, gehabt, so für diese linksaußen, linke hängende Stürmerposition, der eigentlich eher Rechtsfuß ist, der halt kein klarer Flügelspieler mit einem starken linken Fuß ist. Und vielleicht möchte man da jetzt einfach wirklich mal ganz klar auf so Wünsche von Daniel Thun eingehen. Aber es ist ja auch einfach nur quasi, dieser Spieler jetzt mehr oder weniger ein Symbol für die Art von Spieler, die man halt einfach Jahr für Jahr für Jahr irgendwie liegen lässt. Ich habe auch einen Spieler für dich, Jan, der dir bestimmt gefallen hätte. Das ist Philipp Treu von natürlich Freiburg 2, den man gerne hätte verpflichten können. Der hat mittlerweile bei St. Pauli unterschrieben, ist Kapitän bei Freiburg 2 gewesen, die ja ne, also mit Rang 2 ja auch wirklich einiges erreicht haben in der Drittligasaison. Also sich da umzuschauen, ist, glaube ich, wirklich nicht verkehrt. Da werden gute Leute ausgebildet, die erreichen wirklich was. Und wenn man da halt irgendwie den Kapitän mit Anfang 20 irgendwie bekommen kann, ist das nicht schlecht. Der geht zu St. Pauli und soll in dieser Saison so ein bisschen im Schatten vom eigentlichen Rechtsverteidiger herangeführt werden und dann quasi mittel- bis langfristig halt der neue Rechtsverteidiger werden, aber bei dieser Saison halt irgendwie noch quasi so ein bisschen so diese Adjutantenrolle halt irgendwie annehmen. Das wäre ja irgendwie auch nicht so schlecht, wenn sie irgendwann mal ja,
sich da klingelt gar nichts.
Zimmermann ein bisschen zu entlassen. Genau. Ja, Ken Zombie hatte ich kurz angerissen, der geht zu Paderborn, wohl auch ein Spieler, der sehr, sehr, sehr eng mit Daniel Thun verbandelt ist, den man vielseitig einsetzen kann. Ich glaube, wenn man die Scorer-Punkte, die der so gemacht hat bei Sandhausen macht, ist das irgendwie nicht ganz so schlecht. Hätte ich mir schon vorstellen können, dass man den gut einsetzen kann. Und dann noch Jan Elvedi, der Bruder vom Gladbacher Elvedi, geht ablösefrei zu Kaiserslautern, Innenverteidiger. Kostet bestimmt irgendwie nur so, ja, also ich würde mal vermuten, ein Bruchteil von dem, was zum Beispiel André Hoffmann bei Fortuna kosten würde. Ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass es gut war, mit dem zu verlängern, aber das sind einfach immer so diese cleveren Lösungen, die man halt irgendwie finden kann. Wie gesagt, diese Spieler waren theoretisch drauf auf dieser Liste, sind runtergefallen. Ich habe jetzt aber trotzdem immer noch, mal so 10 Spieler, die man jetzt immer noch bekommen könnte.
Und jetzt auch mal eben runterrattern. Weil bei unserer nächsten Aufnahme sind sie alle von der Liste und wenige bei Fortuna gelandet.
Ja, also ich glaube, die meisten werden auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig überraschen. Da habe ich einmal Benedikt Gimba von Jan Regensburg durch den Abstieg jetzt vertragsfrei Kapitän gewesen im defensiven Mittelfeld, 26 Jahre alt. So der absolute Aggressive Leader eigentlich für Regensburg. Vielleicht auch ein Spieler, der Fortuna immer mal wieder in dieser Saison gefehlt hat. So jemand, der im defensiven Mittelfeld wirklich mal dazwischenhauen kann. Gerade wenn man sich jetzt entschließen sollte, vielleicht noch ein bisschen tiefer zu stehen, mehr einen defensiveren Fußball zu spielen, dann könnte man den ja vielleicht irgendwie wirklich auch neben einen Marcel Sobotka irgendwie stellen und einfach komplett hinten dicht machen und dann einfach lange Bälle auf schnelle Leute spielen. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall hat er mir mit seiner Körperlichkeit immer super gefallen. Platz 2, Vincent Vermey, der, wie ja schon lange gerüchtet wurde, mit Fortuna verhandeln soll und jetzt anscheinend wirklich kurz vor einem Wechsel stehen soll, finde ich wirklich auch einen interessanten Spieler. Kommt von Freiburg 2, natürlich, mit 28 eigentlich im allerbesten Fußballeralter, hat bisher vor allen Dingen dritte Liga gespielt, da aber eigentlich relativ ordentliche Werte. Das ist, glaube ich, kein Spieler, der jetzt irgendwie 15 Tore die nächste Saison garantiert, aber den kann man, glaube ich, ziemlich blind einfach in jedes System reinsetzen und der macht
Stürmer,
alles relativ gut. Ist ein Mittelstürmer, genau. Mhm. Und wäre, glaube ich, in meinen Augen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sowohl Rufen Hennings als auch David Kownacki ersetzt, jetzt natürlich nicht mit baugleichen Spielern, aber dass man die halt jeweils ersetzt, wäre das quasi die 1B-Lösung und man holt dann eben noch eine 1A-Lösung. Relativ günstig irgendwie auch zu haben, bestimmt, ist natürlich auch ablösefrei, hat immer zweistellig getroffen in der zweiten Liga, ist auch relativ spielstark und ungefähr 2 Meter groß, super kopfballstark, ist ja auch für die Defensive nicht so schlecht, wenn man so einen bei Standards irgendwie hinten reinstellen kann. Der gewinnt ja die Kopfballduelle, der macht hier vorne die Kopfballtore. Und wie gesagt, ist wirklich relativ spielintelligent. Ist jetzt nicht so dieser Natural-Born-Striker, den du halt mit dem Pass in die Gasse irgendwie die ganze Zeit schicken kannst und der sich da super durchsetzt, aber ja, guter Mann für Flanken, guter Mann, um mal irgendwie, weiß ich nicht, den Ball lässig abzulegen, festzumachen, durchzulassen und so. Also den kann man einfach gut in funktionierendes Ballbesitzspiel einbauen. Der dritte Spieler ist der Bruder von David Kinzombi, Christian Kinzombi, auch von Sandhausen, hat da auch relativ ordentlich gespielt, hat dann, als man auf komplette Defensive irgendwann umgeschaltet hat, irgendwann nicht mehr so viel gespielt, hat aber wirklich ordentliche Werte und ist vor allen Dingen ist ziemlich schnell mit 23 auch noch im besten Alter, um sich weiterzuentwickeln, macht eigentlich die letzten Jahre stetig immer einen kleinen Sprung nach vorne, irgendwie über die Regionalliga, dritte Liga, jetzt zweite Liga. Ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial da und diese Geschwindigkeit ist irgendwie, ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Da werden gleich auch noch mehr Leute kommen, die das mitbringen. Ja, und der wäre leider nicht ablösefrei, aber dem Vernehmen nach mit einer sehr geringen, sechsstelligen Ablösesumme aus seinem Vertrag herauszulösen, müsste man natürlich überlegen, ob das Sinn macht. Rang 4 ist ein Spieler, wo ich nicht so genau weiß, wie es da aussieht mit der Vertragssituation, aber ich bin mir eigentlich auch sicher, dass man den bekommen könnte. Es ist Christian Conte, auch ein Bruder, auch 23 Jahre alt, Bruder von Sir Lord Conte von Paderborn. Den habe ich ja auch schon lobend gesprochen, mehrfach, glaube ich, in der Saison wegen seiner Geschwindigkeit. Der Bruder ist noch mal schneller. Es wird gemunkelt, dass er die 100 Meter in 10 Sekunden läuft. Und das sieht auch ehrlicherweise so aus, wenn man ihn laufen sieht. Also brutal schnell. Hat die letzte Saison bei Dynamo Dresden in der dritten Liga gespielt. Jetzt auch ohne sich krass durchzusetzen. Also da auch nicht unfassbar überzeugt. Aber auf jeden Fall immer seine Einsätze bekommen. Ein paar Tore gemacht, ein paar Vorlagen gemacht. Gehört allerdings ursprünglich Feyenoord Rotterdam. Allerdings hat er sich jetzt, glaube ich, da jetzt nicht so krass zu einem Leistungsträger entwickelt, dass ich denken würde, dass man den nicht bekommen könnte. Der ist, wie gesagt, 23. Rotterdam wird kaum mit dem Plan in der nächsten Saison. Ich glaube, den könnte man bestimmt auch irgendwie wenigstens mal ausleihen oder irgendwie auch sehr günstig bekommen und hätte dann zumindest auch nochmal irgendwie für sehr, sehr kleines Geld ganz, ganz viel Geschwindigkeit.
Klingt Position, sorry.
Matthijs Bolli, genau. So ein bisschen. Auch für offensiver Flügel. Also da habe ich immer geschaut, dass das eher dann offensiver Flügel ist bei der Geschwindigkeit, genau. Platz 5, ja, jetzt glaube ich, seit den Relegationsspielen kennen den, glaube ich, steht da dann, glaube ich, wahrscheinlich jetzt auch auf den Zetteln der meisten. Ist Brooklyn See, Linksverteidiger von Wien Wiesbaden. Auch relativ schnell, extrem guter Körper, ja, hervorragende Athletik, schlägt super Flanken und hat Arminia Bielefeld echt ziemlich auseinandergenommen. Der hat mir richtig gut gefallen. Den habe ich auch irgendwie ein, zweimal vorher irgendwie bei irgendwelchen komischen Drittligaspielen gesehen, wo ich ja immer mal wieder ganz gerne reinschalte und hat mir da irgendwie schon echt imponiert. Allerdings soll der kurz vor einem Wechsel zu Pauli oder Hannover stehen. Kostet allerdings auch eine Ablöse. Also das ist einer derjenigen, die halt nicht ablösefrei wären. Da gehört ein weiterer Spieler dazu. Das ist so ein bisschen so ein Joker. Das ist Maxwell Giamfi, Innenverteidiger vom VfL Osnabrück. Mit 23, auch in einem Alter, wo man, in einem ähnlichen Alter wie die anderen, die ich rausgesucht habe. Der hat mir speziell in dem Spiel, das wir zusammen gesehen haben, Moritz von Viktoria Köln gegen Osnabrück, ziemlich imponiert. Und dann auch in dem bisschen, was ich halt von dem Aufstiegsspiel der Osnabrücker gesehen habe, was ich so nebenbei laufen hatte, unglaublich entspannter Innenverteidiger, total routiniert, wirkt so, als ob der irgendwie schon 10, 12 Profi-Jahre auf dem Buckel hatte, super durchsetzungsstark. Der hätte allerdings auch noch ein Jahr Vertrag, deswegen müsste man da wahrscheinlich auch eine geringe Ablösesumme zahlen, aber da würde ich einfach mal sagen, ja gut, wahrscheinlich braucht man da irgendwie im Augenblick auch keinen, aber vielleicht sollte man den mal für die Zukunft auf dem Zettel haben, aber ich wollte den unbedingt mit reinnehmen, weil er mich so beeindruckt hat. Wen man bekommen könnte, weil er jetzt unbedingt den Verein wechseln will, ist ein einzelner Spieler, den ich reingenommen habe aus der Bundesliga. Das ist Gerrit Holtmann vom VfL Bochum. Auch linker Flügel, Linksfuß. einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, möchte Bochum unbedingt verlassen. Und weil es jetzt irgendwie auch bei Bochum nicht so richtig gut funktioniert hat diese Saison, ist da auch schwer vorstellbar, dass er in der Bundesliga bleibt, sondern wird sich wahrscheinlich eher so in Richtung zweite Liga oder vielleicht auch ins Ausland orientieren. Aber da könnte man auf jeden Fall mal anfragen. Und dann habe ich noch drei letzte Spieler, die auch alle von Absteigern sind, dementsprechend jetzt vertragsfrei. Das ist einmal von Bielefeld Gianni Luca Serra, den hatten wir, glaube ich, auch immer mal wieder so als kleines Thema hier im Podcast. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sehr man sich irgendwie mit Bielefeldern jetzt irgendwie eindecken möchte, wenn das möglich ist, wenn man das so formulieren möchte, weil ist da ja anscheinend echt einige mannschaftsinterne Probleme bekommen hat und da vielleicht einige Spieler ein bisschen beschädigt aus dieser Zeit halt irgendwie rauskommen. Aber ansonsten glaube ich ein Stürmer, der über jeden Zweifel erhaben ist, groß, durchsetzungsstark. Ich glaube, Moritz, du warst irgendwie auch ein Fan von dem, oder?
Ja, das ist schon eine Weile her, ne? Wo war der vorher? Bei Kiel? Nee. Also der ist ja dann erst zu Bielefeld gewechselt, oder? Doch, ja, bei Kiel, und dann ist er in die erste Liga quasi zu Bielefeld gewechselt. Ja, muss ich nochmal graben, aber war dynamisch und torgefährlich. Ich glaube, eher so ein spielender, ne? Ein spielender Stürmer.
Ja, auf jeden Fall aber auch ein ziemliches Brett. Also irgendwie so ein bisschen was von allem, glaube ich, genau.
Der HSV soll dran sein.
Ah, okay.
Ja, wahrscheinlich auch Sinn machen. Ich habe auch schon was gelesen, ja.
So als Double für den Robert Glatzel, das passt vielleicht auch irgendwie gar nicht so schlecht. Na gut. Dann auf Rang 9 Sebastian Vasiliades. Einer fürs defensive Mittelfeld, aber auch relativ spielstark. Vielleicht nicht, er hat vielleicht nicht so die allerbeste Größe. Ich glaube, der ist relativ klein für seine Position, wahrscheinlich so 1,70, 1,75. Trotzdem aber irgendwie so ein Wuseliger, so ein Beißer, ein Kämpfer, der trotzdem auch einen richtig guten Ball spielen kann, der da sehr viel eigentlich mitbringt. Auch wie, genau wie Gianni Luca Serra mit 25, auch noch in einem sehr guten Alter. Bringt Bundesliga-Erfahrung mit. Also auch da kann ich mir vorstellen, dass der in einem besseren Umfeld auf jeden Fall wieder zu seiner alten Leistung zurückfindet. Und als letzter, auch so ein kleiner Liebling von mir, auf den ich seit längerem irgendwie immer schon schaue, das ist Shima Okoroje von Sandhausen, 26 Jahre alt, Linksverteidiger. Ich glaube, mit dem hat er sich Fortuna auch mal ganz kurz beschäftigt in dem Sommer vor 3 Jahren. Als man sich letztendlich dann für Florian Harterz entschieden hat, aber ich glaube, der hat sich irgendwie dabei, also Okoroji hat sich bei Sandhausen noch immer ein bisschen unter Wert verkauft. Und so gerade als Backup irgendwie für links könnte ich mir das gut vorstellen. So, das war's.
Not bad. Aber den offensiven, kreativen Mittelfeldspieler, den habe ich da jetzt nicht
rausgehört. Den brauchen wir ja nicht mehr.
Doch, Schinter Appelkamp.
Ach so.
Na gut. Nachdem, ne, wenn man sich jetzt vielleicht wirklich, also das war jetzt ja auch wirklich ein bisschen alles mit dem Gedanken, dass man halt vielleicht irgendwie nochmal sich etwas, ein kleines bisschen tiefer staffeln will, eng steht. Jordi De Weijs macht einen Schritt nach vorne wieder, ist wieder dieser Unterschiedsspieler defensiv. Vielleicht hält man auch klarer, das heißt, man hat diese Türme, die dir hinten alles rausköpfen. Alles wegverteidigen und dann schickst du halt schnelle Außenspieler über die Flügel oder lässt ein Emanuel Ejoa irgendwo auf dem Flügel irgendwas kochen. So und dann hast du da halt einfach vorne mit Ginczek, mit eventuell Vincent Vermey und mit dem Spieler 1A, den man noch für den Sturm verpflichtet. Einfach Leute, die dir die Buden machen. Und Sobotka hält das halt irgendwie alles zusammen. Also könnte ich mir schon irgendwie auch einfach vorstellen, dass das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz für die Fortuna wäre.
Aber halt noch so einen, der auch im defensiven Mittelfeld einen Pass spielen kann nach vorne. Ist das der Engelhardt?
Hendricks ist ja anscheinend wahrscheinlich weg, ne?
Ja, eben. Das ist so, also Hendricks, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber nee. Der hat ja nur 20 Spiele gemacht für die Fortuna, aber wenn er auf dem Platz war, hat er immer einen Impact gehabt. Das sagen meine Statistiken. Aber da wäre es ja schon irgendwie gut, drüber nachzudenken. Aber vielleicht ist das ja Nick Engelhardt ja auch und das läuft. Keine Ahnung.
Ja, ich denke mal, wenn der in Freiburg auf der zentralen Mittelfeldposition gespielt hat, dann wird er das wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen können. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn das klang jetzt in allen Besprechungen nicht so, als ob das jetzt ein rein physischer Sechser ist, sondern wahrscheinlich irgendwie einer, der das auch irgendwie alles einigermaßen abdeckt. Wenn Freiburg jetzt irgendwie schon mal da knapp 1 Million gezahlt hat, muss man ja schon irgendwie auch, müssen die ja auch einfach davon ausgehen, dass er halt auf jeden Fall dieses Talent hat. Vielleicht, also ich glaube, das gibst du nicht für einen Spieler aus, um den halt langfristig in der dritten Liga halt irgendwie zu lassen, so, ne? Sondern der hat ja irgendwie auch schon mal in der ersten Liga auf der Bank gesessen. Die werden jetzt nicht davon ausgehen, dass der sofort Stammspieler in der ersten Liga wird, aber man wird auf jeden Fall das Potenzial in dem sehen, den ab und zu mal halt irgendwie in der ersten Liga halt auszuprobieren. So, zumindest langfristig. Und dann würde ich halt denken, dass der zumindest schon einen geraden Ball spielen kann.
Muss er ja, ja, das stimmt.
Ich finde es ganz interessant, dass er also seine Leistungsdaten jetzt, die man schnell googeln kann, sagen halt, dass er 5 Vorlagen und 3 Tore jetzt da zu Buche stehen hat für den SC Freiburg 2, aber in Bremens U19 halt auch 12 Tore gemacht hat. Also das spricht für mich auch nach einem eher offensiv orientierten Mittelfeldspieler noch, der das zumindest auch kann.
Ah, das finde ich gut. Ich freue mich, wenn das zustande kommt. Muss auch mal wieder positiv sehen. Es ist ja keine Saisonvorbereitungssendung, die kommt ja so in 3 Wochen oder so. Die kommt, was hatten wir gesagt?
Vor dem ersten Spieltag.
Genau. Ja. Also jetzt müssen wir ja noch nicht ins Detail gehen, da soll ja auch noch viel passieren. Ich finde es gut, dass man sowas hat im Kopf, was man so abhaken kann und einfach mal ein paar Namen gehört hat, über die man nachdenken kann.
Also bis zur nächsten Folge werden wir ja auch sicherlich Verkündungen haben, ein oder andere Neuzugänge und auch ein paar Testspiele schon mal reingeguckt haben können. So, also da steht ja auch einiges schon. Man spielt ja unter anderem, worüber sich mit Sicherheit Daniel Thun freut und wo er vielleicht auch ein bisschen dran mitgewirkt hat, bei einem Blitzturnier in Osnabrück. Und das ist doch, das kann man sich noch mal anschauen.
Man spielt nicht gegen Liverpool. Das haben ja andere an Land gezogen anscheinend.
Aber das hätte auch viel Geld gekostet und das hätte dann schon Campino aus der Bandkasse bezahlen müssen.
Aber genau das habe ich mich gefragt. Der ist doch mittlerweile sogar Engländer und der größte Liverpool-Fan, der hat ja auch, wie war das in dem Buch, hat alleine den FC Liverpool zum Titel gesungen oder so. Da hätte er mal die 1,5 Millionen locker machen können.
Ja. Direkte Verbindung auch mit Jörg Schmadtke.
Ja.
Düsseldorfer, keine Ahnung. Aber gut, ist
und Jürgen Klopp ist ja schon der ausgemachte Nachfolger von Daniel Thun. Also.
Das ist schon eine Herausforderung, der Jürgen. Hat schon alles gesehen. Da ist Düsseldorf auf die logische Wahl. Gibt es noch was auf unserer Liste? Oder?
Ja. Habt ihr denn, ich würde euch vielleicht noch was fragen, habt ihr vielleicht noch irgendwas, worauf ihr euch speziell in der nächsten Saison ganz persönlich freut? So das Erste, woran ihr denkt.
Ja, ich denke sofort daran, auch wenn es noch nicht 100%ig eingetütet ist. Fortuna wird mit einer rot-weißen Meute nach Berlin kommen und darauf freue ich mich riesig.
Ich freue mich auf die Hoffnung, die man immer hat, die dann so allmählich zerbröckelt. Aber auf den Saisonbeginn freue ich mich schon. Ja, doch, auf dieses, es ist noch Sommer, man ist gespannt und alles kann passieren.
Und ich meine, es ist ja auch die Hoffnung, also so absurd ist es ja nicht, diese Hoffnung zu haben, weil wir sind halt letztes Mal vor 5 Jahren oder wann, ungefähr, mit Friedhelm Funkel aufgestiegen in die erste Liga mit diesem Team. Also es ist ja auch nicht so, dass wir aus völliger Verblendung uns nur diese Hoffnung machen, sondern wenn da so ein paar Sachen richtig laufen, dann kann man ja auch, die Frage ist danach, ob man aufsteigen will oder nicht, aber ich glaube, eigentlich wollen alle das.
Also du meinst den Gesetz der Serie 2012 plus 6, 2018 plus 6, 2024, oder?
Maybe. Es muss ja dann irgendwie rauskommen, dass wir 33 Meister werden. Geht es dann?
Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da, können wir, da ist das noch einige Aufstiegsmöglichkeiten.
Bis dahin wird man noch einige Mal
jede Menge Zeit Liga aufsteigen. Für Platzstürme, das könnte man auch nochmal würdigen,
die schöne Platzstürme. Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr anbringen, aber wenn du mir jetzt diese Steilvorlage gibst, am Tag, an dem wir heute aufnehmen, ist es tatsächlich auch genau der 90. Geburtstag der Meisterschaft.
Du hast recht.
Ja. Das ist doch wirklich eigentlich gar nicht so ein super schlechtes Schlusswort, oder? Also ich glaube...
Finde ich richtig, ja.
Ja, damit...
10 Jahre haben wir noch. Wunderbar.
10 Jahre haben wir noch. Noch 10 Jahre.
Und in der nächsten Sendung präsentieren wir euch den 10-Jahres-Plan.
2x5 Jahre. Ja, für 5 Jahre ist er ja zumindest teilweise, gibt es ja schon den 5-Jahres-Plan.
Ja, und 100 für alle.
Wir müssen nur die sportliche noch. Na genau. Ja.
In dem Sinne, kommt gut durch den Sommer.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.